Der Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Max über die Schauspielerei, die Lowbusters und viel mehr. Zur Erinnerung, er hatte unter anderem die Lesung Schatten über Innsmouth vorgetragen und ist Teil der Lowbusters, welche mit dem Podcast Spoiler Alert Filme und Serien besprechen und diese mit dem österreichischen Recht analysieren. Und los geht's.
Kommen wir zu dir, Max.
Ja.
Nachdem wir die Madita verabschiedet haben ins, wie sagt man da, in die Freizeit.
Ja, genau. Die fährt jetzt arbeiten und hat die BH mitgenommen. Meine Mädels.
Jetzt bist frauenlos daheim.
Ja. Das ist, aber ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast, dass das Gespräch jetzt 8,5 Stunden dauern wird.
Ja.
Ich hoffe, alle Drachentöter, HörerInnen gefallen sich auch auf diese ausführliche Darlegung meines Lebens.
Das ist auf alle Fälle, aber deines Lebens, das fängt schon mal gut an. Ja, womit hast du eigentlich angefangen? War es erst die Liebe zum Brettspiel oder zum Rollenspiel oder zum Schauspiel oder zum Juridikum oder wie nennt man das? Fangen wir am Anfang an.
Am Anfang waren, glaube ich, meine, das ist jetzt so spontan, das ist ja eine nicht inszenierte Konversation. Deswegen ist das erste, zwei Sachen fangen wir mit dem es angefangen hat. Das waren Hörspiele auf Kassette und ein Moment, wo mich ein Bekannter von meinen Eltern gefilmt hat, so im Garten, wir haben gespielt und der hat halt irgendwie seinen neuen Camcorder, Videokamera hat es damals noch geheißen, dabei gehabt und der hat mich gefilmt und das war so ein Moment, der... Das, ich sehe das nur, ich weiß nicht, ob es diese Aufzeichnung noch gibt, aber das war so ein Moment, da hat er mich gefilmt und ich habe irgendwie nicht mehr wegschauen können von der Kamera so. Und ich habe nichts da, ich habe mich nicht aufgeführt, ich war nicht lustig, ich war nicht peinlich berührt oder so. Aber ja. So das war irgendwie so ein Moment, Aufnahme, die gibt's noch in meinem Kopf. Und die Hörspiele, das war halt so, dass ich mir die voll gerne angehört habe, alle möglichen. Also ich habe gehabt zum Beispiel Masters of the Universe, einige Folgen. Dann habe ich gehabt viele, viele Benjamin Blümchen, Hui Bu, das Gespenst und Hugo, das also Mitternachtsparty heißt das. Das ist nicht ganz so bekannt wie der Hui Bu. Und dann habe ich nur gehabt die Hörspielversion von Robin Hood, König der Diebe, mit Kevin Costner. Und also die deutsche Version von dem. Und das sind zwei Sachen. Das eine, diese Hörspielversion von König der Diebe war deswegen spannend für mich, weil es da nämlich zwei Kassetten gibt, also zwei Teile. Das ist zweiteilig, weil es ein langer Film ist. Und ich habe nur den ersten Teil gehabt, ganz lang. Jetzt habe ich halt irgendwie den ersten Teil auch vom Film mitreden können. Ja. Also alle, Wort für Wort habe ich mitreden können. Ein reicher Mann aus Nottingham. Das ist so lustig, genau. Der wollte über den Fluss, doch er war nicht schlau, viel lieber als auch. Da war mit der Reise Schluss. Bitte um Gnade, reicher Fremder. Ich bitte niemanden. Das ist so geil. Irre. Genau. Und jetzt habe ich nur... mitreden können, solange wir halt aufgepasst hat auf diese erste Kassette. Und ich weiß noch genau, dass meine Mama dann überall geschaut, das war ja quasi Prä-Amazon und Internet und alles.
Damals, im Jahre 1879.
Ja, man muss da ein bisschen aufpassen, es hat nämlich genau mehrere Variationen gegeben, wie man dazugekommen ist. Universalversand.
Genau, Quelle.
Quelle, dann Donauland, glaube ich, hat es noch gegeben.
Das Donauland, war auch, jawohl, genau.
Auch noch in die Richtung. Und dann hat es aufgehört.
Genau. Das war's. Mal Ende. Und das war halt das, da, und da hat es den nicht mehr gegeben, diesen zweiten Teil. Und erst viele Jahre später, da habe ich eigentlich gar nicht mehr gehört, habe ich dann doch nur den zweiten Teil gekriegt. Und das war halt dann für mich so total unterwältigend, weil halt, ja, weil der erste Teil halt da war. Was halt dann für mich aber ganz blöd war, es hat aus irgendeinem Grund dann, ich glaube, sie haben die Rechte nicht mehr gehabt, an der Stimme vom Alan Rickman, der deutschen Stimme vom Alan Rickman. Und jetzt haben sie es neu synchronisieren müssen. Und jetzt gibt es halt zwei Versionen. Die alte, aber die gibt es eigentlich nicht mehr, weil sie ja nicht mehr ausgestrahlt werden darf. und die Neiche. Und der war halt ganz anders, der Sprecher der Neiche. Und natürlich ist das schwierig, weil man halt dann so, ich weiß nicht genau, woran solche Sachen liegen. Ich glaube, es war rechtlich. Und ja, das ist die eine Sache gewesen. Was aber für mich auf die Frage, was ich jetzt beruflich mache, hat sich für mich so gezeigt bei dem Hugo, das Schlossgespenst. Das war eine Mitternachtsparty hassen. Gibt's jetzt auch wieder neu. Und ich habe halt irgendwie die ersten Folgen da gehabt. Da ist der Hugo, das Schlossgespenst, und der James, der ist Butler, und die Gräfin, die hat aber keinen Namen, glaube ich. Und die drei wohnen auf Schloss Gruselstein, natürlich. Und die Gräfin feiert halt öfter Mitternachtspartys. Deswegen heißt es Mitternachtsparty. Und dann laden sie ihm Gäste ein und dann trinken sie Wein. Und der Hugo, das Gespenst, fragt ihn immer, hat die Gräfin mal wieder Durst? Und dann sagt der James, Hugo, wie oft soll ich dir das noch sagen? Wein trinkt man nicht gegen den Durst. Wein genießt man. So habe ich gelernt, dass man Wein genießen muss. Mhm. Und so, genau, und da habe ich mir halt immer vorgestellt beim Einschlafen, Veni in meinem Schauspielerhorizont, der halt sehr stark auf Hollywood gerichtet war, besetzen würde mit dem James, mit dem Hugo, wer die Gräfin spielen würde und so. Und ich habe mir halt gedacht, glaube ich, die Kathy Bates würde ich als die Gräfin besetzen, weil die passt recht gut. Das stelle ich mir genauso vor, dass die halt auch Mitternachtspartys wirft, so schrullig, ein bisschen verschroben. Und der James war halt für mich immer witzigerweise entweder der James Belushi gewesen oder der Bill Murray.
Bill Murray, also.
Bill Murray als der Butler, der braucht so einen Charme, aber halt irgendwie so ein bisschen eine merkwürdige Art und Weise, so, wenn man sich halt irgendwie dacht, dass ich da der Regisseur bin und hat mal wirklich das ausgemalt, wie das ausschauen würde, wie Schloss Gruselstein ausschaut, wie das ausschaut, wie der Effekt für einen Geist und so weiter. Das war irgendwie mein erstes Ding. Da hat's wirklich stark angefangen. Das war halt für mich auch total cool. Und jetzt so, ich habe vor kurzem einen Freund besucht, mit dem ich in die Schule gegangen bin, mit Bernie. Und der hat jetzt einen Sohn, einen entzückenden jungen Buben, der ist 4, der heißt Michael, und der horcht gerade Benjamin Blümchen. Mhm. Und die Mama, die Martina von Michael, die Mama, hat diese Benjamin Blümchen Kassetten alle digitalisiert. Und hat sie uns auf einem USB-Stick mitgegeben. Und jetzt machen wir wieder Benjamin Blümchen am Abend. Und es ist unfassbar entschleunigend und nostalgisch und lieb. Einfach so. Und das, ich meine, das sind halt super einfache Geschichten, aber sie sind voll cool. So, weiß ich nicht, Benjamin Blümchen als Filmstar zum Beispiel haben wir gehört jetzt oder so. Also ich finde es irgendwie großartig.
Ja, man muss, glaube ich, immer nur eins bedenken, weil es gibt immer wieder so lustige Sachen wie Instagram, gerade bei Benjamin Blümchen mit dem Rüssel und keine Ahnung was.
Ah ja, solche Dinge.
Diese Dinge muss man halt aus
Eier,
der
Perspektive. Eierkratzen, nein, Eierblasen.
Das muss man halt wirklich aus der Perspektive von einem Kind sehen.
Ja. Total. Letztens haben wir uns angehört, Benjamin Blümchen auf dem Mond. Und da, also die Suspension of Disbelief muss da wirklich over 9000 sein, weil es geht sich halt überhaupt nicht aus, natürlich. Und so, ah, ja. Und es gibt immer nur einen Menschen. Das ist das, was dann so auffällig ist bei diesen Hörspielen. Mhm. Wenn er euer Filmstar ist, dann gibt es den Regisseur aus.
Ja.
Da gibt es uns niemanden.
Ja.
Oder beim Mond ist halt so, da gibt es die Mondraumfahrtsbeauftragte und die macht alles. Bis auf den Countdown, das macht der andere. Also so ganz, das hat auch Sporen rein wirtschaftlich gesehen. Aber trotzdem ist es halt irgendwie lieb. Und der Benjamin Blümchen ist ja immer dieselbe Stimme. Also der, ich weiß nicht, wie lange der das gemacht hat, Jahrzehnte, ist der Benjamin Blümchen.
Ja, wir sagen nur, die drei Fragezeichen sind ja so nicht unbesetzt, sondern wirklich nur in der Originalcrew eigentlich.
Ah ja.
In der ganzen Zeit, wie es gegeben hat, ja.
Irre.
Was mein Wissensstand ist.
Ja. Und
die Stimmen sind ja mitunter natürlich auch älter worden, aber sie haben immer nur eine gewisse Jugendlichkeit drinnen. Aber wenn du mit einer normalen redest, das ist...
So Synchronsprecher, ja. Das ist sowieso Synchronsprecher und allgemein auch Sprecher und Sprecherinnen für Hörspiele. Das ist schon erstaunlich. Das ist einfach voll super. Also das beeindruckt mich sehr. Vor allem dann, wenn es solche so arge Profis sind, wie der Data zum Beispiel spricht. Der hat ja quasi, also ein Data von Star Trek, Enterprise, der spricht ja unfassbar viel Leute, oder der vom Keanu Reeves und so, also das Synchronsprecher sind ein Wahnsinn. Und ich habe die, darf ich das jetzt gleich erzählen, die riesengroße Ehre, dass der Wolfgang Pampel mir einiges beibracht hat übers Sprechen, über das richtige Sprechen. Und der Wolfgang Pampel, den kennt wahrscheinlich jeder, das ist nämlich die deutsche Stimme vom Harrison Ford, in allem, was der Harrison Ford gemacht hat. Und das ist halt unfassbar. Also, wie ich das erste Mal telefoniert habe, witzigerweise am 4. Mai, habe ich das erste Mal mit Wolfgang Pampel telefoniert.
Am Star Wars Day.
Am May the 4th. Es war unglaublich. Ich habe einfach gedacht, Indiana Jones, Harrison Ford, Han Solo, alle sind auf einmal in meinem Ohr. Und es war, und ich habe halt angerufen und er hat abgekommen mit, ja. Und ich habe gedacht, Alter, ich hau das Handy da nicht. Ja. Ich habe sehr viel Mut gebraucht, aber ich hab mich ein paar Mal getroffen und habe da mit ihm halt, ja, der hat mir einige Tipps gegeben, Bücher und sehr geil ist auch, der hat alle Dan Brown Romane eingelesen, nämlich ungekürzt, also wirklich, der hat einfach die Bücher vorgelesen, das sind Hörbücher, richtige, und alleine das, sie anhören, ist auf der Schauspielerseite, finde ich, eine Masterclass, weil der halt einfach das so gut liest. Der trifft immer genau den Ton für die Geschwindigkeit an der Szene. Da habe ich so viel gelernt. Alleine das, beim Hinfahren habe ich mir das angehört und beim Heimfahren habe ich mir das auch wieder angehört und bin dann hingefahren zu ihm. Dann hat er mir Sachen beigebracht und erklärt und so, wie man sie aufwärmt, wie man die Stimme schont und so weiter. Ist irre. Und beim Heimfahren dann wieder, das ist schon wirklich super. Also das hat er sehr gut gemacht und das Geile ist halt auch bei ihm daheim, hat er zum Beispiel die goldene Schallplatte hängen, weil der erste Teil von dem Hörbuch von Dan Brown, Illuminati, glaube ich, ist der erste Teil oder so, der hat sich halt so oft verkauft, dass er mit dem eine goldene Schallplatte verdient hat. Das ist unfassbar, richtig cool.
Ich glaube, der Da Vinci Code war der erste, oder?
Ah, der Da Vinci Code, ja genau, ja. Der ist so groß, ja genau, der ist auf jeden Fall, und ich glaube Illuminati auch noch. Und dann hat er eine Büste daheim vom Han Solo und drunter steht der German Voice of Han Solo oder die deutsche Stimme, irgendwie so, das ist schon, und er ist aber das ist so ein bisschen wie der Harrison Ford selber, wenn man mit dem, der hat ja auch nichts über für einen Han Solo oder für einen Indiana Jones. Letztens habe ich wieder einen Auftritt gesehen von ihm bei einer Preisverleihung. Er hat so ein Rauschebord wie der Nikolaus. Und sie spielen halt beim Auftritt das Indiana Jones Thema. Dann, dann, dann. Und er geht halt raus und geht zum Mikrofon, so wie er schaut alle so an. So, this fucking music follows me everywhere. Und ist halt ohne Lachen. Ja. Aber man sieht es in seinen Augen, dass ihn das wirklich nervt. Der will nicht der Indiana Jones sein. Und jetzt ist ja im nächsten Teil wieder die Indiana Jones. Ja. Und das ist so mit De-Aging und mit allem, weil einer nix, naja, gut, anderes Thema. Auf jeden Fall, Wolfgang Pampel, Synchronsprecher, super, viel Respekt, und ich finde es großartig. Und jetzt auch, das Letzte, was ich dazu sagen möchte, ist das, dass die jetzt auch immer mehr vors Rampenlicht, also ins Rampenlicht treten. Und man halt diese Synchronsprecher da halt ein bisschen mehr mit einem Gesicht sehen kann. Und das finde ich da voll cool. Zum Beispiel der den Hopper in Stranger Things spricht, der hat jetzt auch schon ein paar tausend Follower auf Instagram, und habe ich letztens mir angeschaut, der hat halt auf der StrangerCon haben alle deutschen Stimmen von Stranger Things die Originalschauspieler quasi getroffen, und das ist halt sehr cool. Der Wolfgang Pampel hat, glaube ich, in Harrison Ford nur einmal von der Weiden gesehen. Mhm. Also so irgendwie. Es ist halt crazy, dass das jetzt ja ein bisschen näher zusammenwächst. Die Welt wird halt erklären. So
ja, aber auf der anderen Seite sind das ja oft eigentlich ausgebildete Schauspieler, oder?
Ja, komplett. Ja, genau, viele. Aber die vielleicht noch nicht professionell ausgebildet sind Kinder. Mhm. Also waren nicht wirklich junge Leute.
Zumindest bei den internationalen Synchronisierungen.
Ja.
Internationalen Synchronisationen.
Ja. So. Da ist halt, das ist dann schon natürlich alles super Profis. Es gibt ja auch so lustige Videos dann, wo sie sich selber vorstellen. Der Typ, der zum Beispiel in Orlando Bloom spricht, dann die deutsche Stimme vom Bruce Willis. Das ist eine sehr markante Stimme, sehr bekannte Stimme. Und dann nur der SpongeBob. Die deutsche Stimme vom SpongeBob. Und beschreiben wir da alle, wie sie sich vorbereiten drauf. Und der vom SpongeBob, der macht irgendwie nur Gaudi die ganze Zeit. Das ist schon wirklich alter Mann, aber halt so ein lustiger, der wirkt so heiter, so leicht, super. Und auf der anderen Seite dann der vom Orlando Bloom ist halt so ein richtiger Synchronsprecher, der liest jeden Tag in der Früh noch am warmen Glas Wasser eine Zeitung, eine Zeitung, also eine Seite von einer Zeitung, eine Zeitung natürlich laut vor, um sie quasi vorzubereiten, aufzuwärmen und so weiter. Kann man vorstellen, dass der dementsprechende Stimmübungen macht täglich. Mhm. Und der vor mir, der von Bruce Willis hat gesagt, ich habe früher zu viel geraucht und zu viel gesoffen. Ich glaube auch nicht, dass das die ganze Wahrheit ist natürlich, aber das Image der Stimme muss natürlich auch aufrechterhalten.
Ja, sowieso. Sowieso. Nein, find ich spannend. Das heißt, das war so die Basis für den Tun, für den zukünftiges.
Ja, also das war der kleine Maxi, der im Bett liegt und sich die Sachen vorstellt. Danach hat es dann mehrere Anläufe gebraucht. Ich war in der Schule, was man jetzt so macht, irgendwas Vorhof, Krippenspiel und so und dann Bühnenspiel in der Schule, falls das jetzt irgendwer jemals hören wird, aber es war wirklich so, ich habe es überhaupt nicht mehr. Ich wollte so gerne auf der Bühne stehen, aber die Leute, die da dabei waren, viele davon sind jetzt auch Schauspieler geworden, Schauspielerinnen und so. Aber ich habe das irgendwie überhaupt nicht ausgehalten. Und ich weiß nicht, das erste größere Stück, bei dem ich war dabei, das hat geheißen Trommi kaputt. Muss man überhaupt nicht kennen. Das hat inszeniert der Deutschlehrer, der Professor Wörer, Josef Wörer, ist ein super Lehrer. Mhm. Und der hat das inszeniert und ich habe den Besen Burm gespielt, also den Bösewicht sozusagen, den Antagonisten.
Den Michel aus Lüneburg. Den Michel aus Lüneburg. Nee,
ja, genau. Nein, es ist wurscht auf jeden Fall da. Das weiß ich noch, zum Beispiel. Und sonst war es irgendwie immer ein bisschen schwierig. Es war überhaupt nicht mein Fall.
Mhm. Wolltest du damals immer schon Hollywood und das andere ist wurscht?
Nein, es ist nicht so sehr das, sondern es war eher die Unmittelbarkeit der Menschen, mit denen ich das machen dürfen müssen, muss dürfen.
Soll.
Also, ja, also es hat halt einfach keinen Weg dran vorbeigegeben, weil es eine Bühnenspielgruppe gegeben hat. Im Gymnasium, in dem ich war, in Rohrbach hat es ja sogar, das ist ja eh außergewöhnlich, zwei Bühnenspielgruppen gegeben, nämlich eine für die Unterstufe und eine für die Oberstufe. Und das war ja eh schon ein Wahnsinn, dass sie das ausgeht, dass da zwei Lehrer gibt, die sich da quasi in der Freizeit hinstellen und das inszenieren und sich da wirklich einhängen, dass das was Gescheites wird und so. Das haben sie beide gemacht, beide Professoren waren da sehr engagiert. Ja, es war einfach nicht mein Fall. Das ist auch nichts Konkretem gelegen. Ich bin halt einfach immer schon ein Loner, Außenseiter, Depp. Und ja, deswegen war das jetzt nicht so mein Fall.
Ich finde das nur spannend, dass du sagst, das habt ihr in der Schule gehabt. Ich kann mich erinnern, bei mir in der Schule hat es sowas gar nicht gegeben, weder Unterstufen, Oberstufen.
Ja, voll. Ich beschäftige mich jetzt ja sehr viel mit dem. Ich mache jetzt als Schauspieler Workshops in Schulen. Und da ist es auch so, dass letztens war ich in Vöcklabruck in einem Gymnasium. Und da habe ich gesagt, ja, habt ihr so ein Fach oder Freifach oder so irgendwas darstellendes Spiel oder Bühnenspieler, wie immer das dann heißt, Theater. Und dann hat die Lehrerin gesagt, das hat es gegeben. Aber der Professor, der das unterrichtet hat, ist verstorben. Mhm. Und jetzt gibt's nicht mehr. Das heißt, es gibt seitdem, der halt tot ist, das nimmer. Und ich bin jetzt auch gerade Theatervermittler für das Shakespeare Festival, Jugendtheater Festival in Linz. Und da bin ich jetzt auch dabei, dass ich halt Kontakte knüpfe zu Schulen und vor allem direkt zu Lehrerinnen und Lehrern. Und da ist auch, also das kann ich jetzt mit Fug und Recht behaupten, ich bin nämlich schon fertig. Ich habe alle AHS im Bezirk Linz, also quasi in Linz, alle Gyms und so weiter, Borgs, BRGs und so weiter durchforstet nach Namen, nach Lehrern und Lehrerinnen, die darstellendes Spiel unterrichten oder in irgendeiner Weise anbieten. Mhm. Natürlich sind alle Homepages unterschiedlich, war sehr mühsam, das zu durchforsten, aber ich glaube, ich kann nicht sagen, es sind nicht einmal 10. Professorinnen und Professoren.
Ja, ich würde sagen, eins davon ist Borg in der Honorarschule und Straßen und das war's dann wahrscheinlich.
Es gibt natürlich auch noch eins.
Weil die einen musischen Zweig haben.
Im Stifter Gymnasium. Das ist nicht, aber das hat halt
ist das ein privates, oder?
Ja, außerdem ist das halt, da hat der Balduin Sulzer, der hat da den Chor gegründet vom Stiftergym und der war ja dann und ein Abgänger vom Stiftergym ist der Welser Möst, der Dirigent, der Dirigent quasi jetzt Generalmusikdirektor von der Wiener Staatsoper und der Sulzer selber, das habe ich erst herausgefunden, der ist Grammy nominiert.
Okay.
Grammy nominiert und da habe ich auch so gefunden, also es liegt eher auf der Hand, Grammys muss natürlich, ist ein Music Award, natürlich. Aber wir kennen nicht immer nur die Taylor Swift, die halt diese Grammys gewinnt, alle. Oder Evanescence.
Ja gut, das mit Evanescence ist schon lang vorbei. Ja,
die ist gerade krank, die Amy Lee, gell, die hat gerade Halsweh. Aber es gibt natürlich Grammys auch für klassische Musik, natürlich. Und unter anderem auch für Choräle, also für Chors. Und da war er Grammy nominiert. Bei den 50. Grammy Awards, glaube ich. Das hat mich fasziniert, so. Und so, es gibt halt manche Gyms, oder sagen wir jetzt mal, das, ich kann es jetzt nur von der AHS sagen, nicht von den Mittelschulen, weil ich die nicht behandelt habe, aber da gibt es wenig Schulen, die vielleicht einen Kunst- oder darstellenden Zweig haben und da ist es natürlich fokussiert, da machen sie Musical, da machen sie alles Mögliche. Aber in anderen gibt es das einfach nicht. Was natürlich irgendwie schon schade ist, weil auch wenn es einem nicht taugt, aber wenn es einem irgendwie interessiert, kann man dann schauen, dass man sich dafür, ob das wirklich was ist oder nicht.
So. War ja dann auch ein bisschen eine Vorbereitung fürs Konservatorium, wenn irgendwas war.
Zum Beispiel, ja. Also es war wirklich so, einige, die mit mir da im Bühnenspiel waren in der Schule, sind jetzt super Darsteller, Darstellerinnen, die total viel zum Tun haben und die haben da angefangen sozusagen. Ja. Genau.
Und wieso hat sie dann in die noch ein Gym mehr oder weniger dann verschlagen in die komischen Abteilungen mit so ganz ernste Vertragsrechtssachen und so weiter?
Du erzählst jetzt wieder alle, dass ich Jus studiert habe. Psst. Ja, das war Fehlplanung beziehungsweise höhere Gewalt.
Okay.
Will ich als Jurist sagen, es war höhere Gewalt. Ich habe mir so eine vorgezogene Stellung gemacht, mit 17,5 oder sowas kann man das ja schon machen, damit ich weiß, was nachher passieren wird. Und habe mir gedacht, ich bin einsertauglich. So, und bin hier, da habe ich weder Brille gehabt, noch sonst irgendwelche Probleme. Und habe mir gedacht, das wird schon passen. Und bin zur Stellung gegangen und bin davon ausgegangen, dass ich fliegen lernen kann. Also mindestens Helikopter, wenn nicht Kampfjet. Aber leicht blauäugig, weil Kampfjet-Pilot ist ja quasi elitärer wie Herzchirurgen oder Gehirnchirurgen. Also so, das ist halt schon irre, geil. Ja. Ich habe mir halt zumindest gedacht, ich bin fliegertauglich. Also nicht dann, dass ich wirklich Kampfjet-Pilot werde. Bin hingegangen und dann, die Geschichte muss ich kurz erzählen, das war nämlich so, ich war bei der Stellung natürlich da in der Kasern. Gasse.
Schau.
In Linz, natürlich, Musterung. Und da ist alles gemacht worden mit mir, von vorn bis hinten, inklusive, also allem halt so. Dann war eben auch ein Hörtest dabei. Und da ist diese Kabine und da sitzen zwei Rekruten und die erklären das halt kurz, die setzen da dieses Hörgerät, also diese Kopfhörer auf und dann sagen sie, drucken, wenn du es hörst. So. Sobald du es hörst, drucken. Ja, und dann sitzt mir rein und druck und du halt das Ganze so. Und dann druck halt immer drauf und alles. Und dann kommt der Rekrut einer bei der Tür und sagt jetzt so, druckst du eh nur, wenn du es hörst? Und so, ja. Dann ja, muss man nochmal machen. Ja, nochmal gemacht. Dann kommt einer und sagt, wir müssen es nicht mehr machen. Dann haben wir es nicht mehr gemacht. Und dann dachte ich, was ist denn los? Und das hat keiner mit mir geredet. Und sagt, ja, okay. Dann, ja, passt eh, komm wieder. Sitze da hin. Dann habe ich mich da hingesetzt. Das war schon so ein bisschen pseudomilitärisch, paramilitärisch. Sitze da hin. Dann habe ich mich hingesetzt. Dann haben sie gesagt, ja, da, Model, der und der und der, kommt mitkommen. Und dann bin ich halt mitgegangen. Dann haben sie uns auf so einem Militärjeep gesetzt. Also so mit so einer Plane drin. Ich dachte,
Ist
that normal? ist das a good place to sit? Und dann sind wir quer durch Linz gefahren worden zu einem HNO. Der hat dann wieder 3 oder 4 Mal einen Hörtest mit mir gemacht. Und hat gesagt, ja, passt, sitze dorthin. Dann haben wir dorthin gesetzt und dann sind wir mit demselben Jeep wieder zurückgeführt worden zu der Kasernstraße. Und dort habe ich dann wieder warten müssen. Und schlussendlich bin ich dann zum Oberst Maurer ins Büro, Stellungsbüro gebeten worden, bin reingegangen und der hat mir dann angeschaut und hat gesagt, Herr Model, Sie sind untauglich. Und dann habe ich gesagt, was? Sag, ja, genau. Sie sind schwer hörbehindert im rechten Ohr. Dann habe ich gesagt, was? Und sie, ja, sie können das Mündungsfeuer nicht hören. Deswegen sind sie untauglich. Und ich habe gesagt, das heißt, ich darf jetzt nicht zum Militär, weil ich nicht her, aus welcher Richtung ich erschossen worden bin. Und er sagt, ja. Und ich sagt, ja, muss ich, das heißt, muss ich jetzt zum Zivildienst oder wie? Er sagt, nein, sie können jetzt heimgehen. Und ich war halt eigentlich, auf der einen Seite war ich voll enttäuscht, weil ich halt so einen Plan gehabt habe. Aber auf der anderen Seite bin ich dann rausgegangen und ich weiß noch genau, ich habe dann so direkt vor dem Büro, da war die Tür noch offen, so eine Strike-Pose gemacht, weil ich schon gemerkt habe, das ist was sehr Gutes jetzt, das passiert ist. Und ich muss nicht einrücken und so. Alle anderen haben einrücken müssen. Und ich halt nicht. Und dann habe ich gedacht, das gibt's ja nicht. Und dann habe ich mir das halt nochmal anschauen lassen von einem HNO, der mit mir geredet hat. Gibt's auch. Und der hat dann echt gesagt, das ist eine Verknöcherung von Hammer und Amboss im Mittelohr. Angeboren, degenerativ, muss operiert werden. Ist dann gemacht worden. Es ist aber nur immer so, dass ich, also ich herrsche alles, aber vor allem, weil mein linkes Ohr das rechte halt von Anfang an kompensiert hat.
Ja, es ist.
Aber natürlich ist dadurch auch der Plan ins Wanken geraten, um jetzt auf die Frage zurückzukehren. Und es ist jetzt so gewesen, dass ich dann auf einmal war so, ja, was tue ich denn jetzt? Und dann, es war dann, ich wollte eigentlich damals studieren Film irgendwo. Aber auf allen Filmhochschulen ist natürlich der Bewerbungsprozess schon lang beendet gewesen. Die haben ja meistens so 3, 4, 5 Stufen, die man begehen muss, um aufgenommen zu werden. Und dann nehmen sie halt immer nur eine Handvoll. Also Wien, München, alles war schon längst der Zug abgefahren. Und dann dachte ich, okay, dann muss ich etwas anderes machen. Was tue ich denn? Irgendwie ist das freiwillige soziale Jahr war noch nicht so, zumindest habe ich nicht gewusst, dass das gibt. Wahrscheinlich hat es noch nicht gegeben. Dann habe ich gedacht, ja, dann muss ich was studieren. Aber ich kriege kein Studentenzimmer mehr. Also nein, andersrum. Ich bin immer gedacht, weißt du, was ich studiere? Nein, keine Ahnung. Ich gehe wieder zurück ins Gym und frage dort die Lehrer, die mich gehabt haben. Und habe mit zwei Professorinnen geredet, mit meiner Deutschprofessorin und mit meiner Lateinprofessorin. Und gefragt, was würdet denn ihr glauben, was ich studieren soll? Und dann haben sie gesagt, ja, du warst eigentlich schon immer sehr gut in Sprachen. In Deutsch, auch in Latein oder so, was interessiert dich? Und dann haben sie gesagt, ja, Englisch interessiert mich und Deutsch auch. Und dann haben sie gesagt, ja, wieso machst du nicht das? Und dann dachte ich, ja, wo geht denn das? Und dann habe ich geschaut, es gibt in Innsbruck. Deutsch und Englisch. Bin ich hingegangen, habe mich inskribiert. Dann haben sie gefragt, auf Lehramt oder nur so? Dann haben sie gesagt, ja, na, weiß nicht, ob ich unterrichten will. Das war aber eigentlich eine stressige Situation. Alles, zack, 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 weiter, weiter. Und ich sagte, na, was hast du auf Lehramt? Ja, das heißt nur ein halbes Jahr Praktikum länger. Und ich sagte, ja, dann halt auf Lehramt. Das ist ja wurscht, dann mache ich das auch. Dann bin ich rausgegangen aus dem Immatrikulationsgebäude. Bin da gestanden, war eingekesselt von diesen unfassbar hohen und mich erdrückenden Bergen in Innsbruck. Also fürchterlich. Und man dachte, 4,5 Jahre. Alter. Und dann ist mir eingefallen, wo schlafe ich denn heute? Und dann habe ich gedacht, wo schlafe ich denn morgen? Wo schlafe ich denn jetzt die nächsten 4,5 Jahre? Ich bin komplett deppert. Was tue ich denn überhaupt da? Dann habe ich Gott sei Dank eine Schulkollegin aufgenommen, die hat schon dort ihren Platz gehabt und alles. Die ist jetzt Psychologin, die hat Psychologie studiert. Und die Dani ist das. Und die hat auch wieder schlafen dürfen. Hat mich halt, sie ist dann ins, ich weiß nicht nur genau, sie hat mit ihrem Freund dort gewohnt, mit dem damaligen Freund, mit dem sie jetzt eh noch zusammen ist immer, und mit dem haben wir dann betrunken, und dann bin ich heimgefahren und hab mir gedacht, so, was studiere ich jetzt wirklich? Und hab dann halt geschaut, also, wo kann ich überhaupt schlafen? Und so, es war irre, und dann hab ich rausgefunden, ja, meine Oma, also das habe ich schon gewusst, aber sie hat damals noch gelebt und hat in Linz gewohnt, meine Oma. Und dann habe ich gefragt, ob ich bei ihr wohnen darf, eine Zeitl, wenn ich in Linz eine Studienrichtung finde. Und dann hat sie gesagt, ja, okay. Und dann habe ich in Linz geschaut und da hat es halt irgendwie Physik, Mathematik, alles naturwissenschaftlich, habe ich gewusst, da werde ich, da mache ich die Professoren zum Mörder, weil ich so schlecht war, so unbegabt. Und Wirtschaftswissenschaften haben wir gedacht, das ist sicher wie Geografie und Wirtschaftskunde, das studiere ich sicher nicht. Soziologie hat man nichts gesagt. Und dann ist nur ein Jus überblieben. Und dann habe ich Jus studiert. Und habe 3 Wochen habe ich es bei meiner Oma ausgehalten.
Und dann hast du nur drauf gehört, oder was?
Na, dann ist eine flüchtige Bekannte in mein Leben getreten wieder, die hat auch Jus studiert, die Julia. Und die hat gesagt, sie braucht ein Studentenzimmer. Und dann habe ich gesagt, und dann hat sie gesagt, ich führe dich zu deiner Oma, aber ich muss vorher nur zum Keplerheim fahren, weil da habe ich mich jetzt schon 3 oder 4 Mal beworben, digital, und die machen irgendwie nichts. Und ich fahre einmal hin und frage es. Und dann habe ich gesagt, ja, dann fahre ich halt da noch Gachmin und dann fährst du mich heim. ich hätte mit der Bim anfangen können, aber mit der Julia war es immer sehr lustig. Die war also einfach eine lustige Frau. Und dann haben wir gedacht, ich fahre jetzt einfach mit ihr. Und dann bin ich reingegangen mit ihr zu der, warte mal, das war die Bevel, hat die Kassen, die Leiterin des, also zumindest die, weiß ich nicht, Sekretärin, ich weiß nicht mehr, was die war, vom Keplerheim in Linz. Und dann hat halt die Julia gesagt, die hat mich schon mehrmals beworben, auch digital, und die Bevel gesagt, ja, das funktioniert nicht. Online. Das müssen sie da machen. Da ist der Till. Und dann schaut sie uns an und sagt, wollt ihr zusammenziehen? Und dann hab ich so geschaut, gell, und was? Wie zusammenziehen? Und dann habe ich gesagt, ich weiß, dass die Julia heißt. Ich mein, nicht aus. Und dann hat sie mich so angeschaut, die Julia, und hat nicht klein angesagt, und ich habe auch nicht klein angesagt, und dann haben wir so unausgesprochen, und dann haben gesagt, ja. und dann hat die Baby gesagt, ja, seid ihr Geschwister? Meine Julia hat auch sehr viel Locken, und also die hat echt total dichte Mega-Locken gehabt, und ich hab damals halt auch Locken, und dann haben wir nicht mehr geschaut und gesagt, sie Geschwister, und dann haben wir gesagt, nein, dann seid ihr zusammen. Dann haben wir gesagt, nein, wir kennen uns kaum. Und dann haben die, wollt ihr zusammenziehen? Dann sagt, ja, warum dürfen wir das nicht, oder ist das ein Problem? Und sie, nein, ich werde sie schon sehen. Und dann habe ich tatsächlich diesen Bogen ausgefüllt dort, und ich glaube, das nächste Monat, dann sind wir zusammen in ein Studentenzimmer gezogen und weg von der Oma. Und dann habe ich echt eine Zeit mit der Julia gemeinsam gewohnt, und es war irgendwie, sie war fast nie da. Ich war immer auf der Leisch, und ey, ja, aber es war lustig. Genau, das war meine erste Zimmerkollegin dann. Mit Jus. Und dadurch, dass ich mir halt dann sie und andere Leute auch, und das war das erste Mal quasi so, nicht bei wem daheim wohnen, sondern nicht selber sein und einkaufen und touren, und keiner sagt, wann du jetzt daheim sein musst oder sonst irgendwas, und dann habe ich mich da irgendwie so wohlgefühlt, und es hat mir taugt, und dann habe ich auch irgendwie übersehen, dass ich mich ja wieder bewerben sollte bei den Schulen, auf die ich eigentlich gehen mich hat. Und außerdem ist mir Jus relativ leicht gefallen am Anfang, und dann habe ich halt weiter. Genau. Und über Umwege, viele, viele Umwege und Sachen, die dann dazwischen passiert sind, habe ich es tatsächlich auch fertig studiert. Und habe nicht nur fertig studiert, sondern auch noch als Zivilrechtsassistent gearbeitet auf der Uni. Aber das war auch super, weil das mit den Kolleginnen, die damals mit mir gleichzeitig dort gearbeitet haben, am Institut für Multimediale Linzer Rechtsstudien, verstehe ich mich nicht mehr sehr gut. Wir haben sogar eine WhatsApp-Gruppe, und letztens haben sie zumindest der Teil, vor letzte Woche war das, haben wir uns sogar wieder getroffen und uns ausgetauscht ein bisschen. Und es ist nur immer, als ob wir eigentlich nur immer zusammenarbeiten würden.
Das heißt, du müsstest eigentlich jetzt nur zum Lanzi gehen und sagen, ich möchte dort bei dir
Konzipient sein.
Konzipient sein.
Nein, es geht nicht, weil ich nämlich direkt von der Uni auf der studentischen Seite auf die assistentische Seite gewechselt bin und dazwischen nicht das Gerichtspraktikum gemacht habe. Und ohne Gerichtspraktikum, das dauert 9 Monate, glaube ich, das ändert sich jedes Monat, wie lange es dauert, kann man nicht weitergehen in die juristischen Kernberufe, Anwalt, Notar und so weiter. Da ist ja überall die Voraussetzung, dass man eben das Gerichtspraktikum gemacht hat, genau.
Das heißt, was würde dir, wenn du den Weg weiter wählen würdest, was du eh nicht tust, aber was würde dir dann noch bleiben von der Ausbildung?
Außer, also dieses Gerichtspraktikum und dann eben die moderne Version der Sklaverei jenseits von Bangladesch, nämlich Konzipient sein. Also da werden sich jetzt einige Juristen natürlich im Grabe umdrehen und sagen, du bist ja kein Sklave. Mhm. Aber was ich so gehört habe, bei manchen Kanzleien kann es sein, ich bin jetzt wieder sehr juristisch vorsichtig, dass man mehr als die gewohnten 40 Stunden arbeiten muss, teilweise das 3- oder 4-fache in der Woche. Habe ich gehört. Aber so, der Michi Lanzinger war ja interessanterweise sogar Kollege von mir. Der ist ja sozusagen Teil von dieser Gruppe, die sich noch immer trifft. Der hat es halt viel, viel besser gekriegt. Ich habe den großen Respekt und bewundere das, wie der Michi das macht als Anwalt. Ich finde, wann wer Anwalt sein soll, wenn wer seine Berufung zum Beruf gemacht hat, dann ist das der Michi Lanzinger. Komplett. Also der ist Anwalt mit allem. und scharf. Also ist wirklich super. So wie es ich halt erlebe von außen. Ich habe mit einem gemeinsam die Lawbusters und so, damit halt auch relativ viel Kontakt mit einem, was mich sehr gefreut. Und er hat mir auch schon ein paar Mal geholfen als Anwalt, als mein Anwalt. Und da weiß ich einfach, dass er das wirklich super macht. Mhm. Sehr cool.
Das heißt, aus der Gruppenmasse ist dann im Prinzip eigentlich dann die Idee zu den Lawbusters entstanden?
Beziehungsweise nein, die Lawbusters-Idee, das muss ich neidlos zugestehen, hat der Michi Lanzinger in seinem Kopf gefunden. Alleine. Okay. Und hat mich dann eingeweiht und hat gesagt, Max, kennst du die Science-Busters? Und ich habe gesagt, ja, machen wir dasselbe mit Jus. Lawbusters. Und ich habe gesagt, ja. Gemeinsam waren wir Tür-an-Tür-Kollegen auf der Uni.
Ah, war das noch zu Uni-Zeiten, wo es angefangen hat? Okay. Ist da der Utz und die Ding, die, wie heißt sie, die?
Die Ingrid.
Die Ingrid auch dann gleich dabei gewesen?
Nein, die waren erst viel später passiert eigentlich, weil wir natürlich dann auch das alles eher mal so als Idee, ja, irgendwann machen wir ein Kabarett, haben wir gesagt, mit den Lawbusters. Irgendwann machen wir was Lustiges. Und haben halt mal so brainstormt, Michi hat auch Sachen aufgeschrieben, ich habe Sachen aufgeschrieben, und dann haben wir halt irgendwie so zu uns gedacht, naja, es war doch gar nicht schlecht, wenn wir nur einen Dritten im Bunde hätten und vielleicht auch eine Frau, so dass man nicht so, also wir haben damals, es war auch ein bisschen der Gender-Gedanke sozusagen dahinter, dass man einfach die Sache von zumindest zwei Seiten beleuchten können. Und da ist dann die Ingrid dazugekommen. Genau. Damals nur Gumprecht, jetzt Saueressig. Und hat, die hat dann auch das Ganze ein bisschen vorangetrieben, muss man auch sagen. Wirklich, sie hat dann auch geschaut, dass wir ein bisschen wirtschaftlich mehr denken, also hat immer gefragt. Und als dann sie dabei war, haben wir auch unseren ersten Vortrag gehalten für Pädagoginnen, in Kooperation mit dem Pangea-Verein in Linz. Die haben uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Und haben dafür nur 40 Euro verlangt, für den ganzen Abend. Und es war voll super. Und es waren irgendwie so 20 Pädagoginnen da. Und wir haben halt wirklich so rechtliche Aspekte vom Lehrer oder Kindergartenpädagogin sein beleuchtet. Wie zum Beispiel, was ist, wenn die Eltern nicht kommen und das Kind nicht abholen? Muss ich da bleiben oder was tut man? Ganz kurz gesagt, eigentlich müssen wir Polizei anrufen. Ja. Weil die sind die einzigen, die Verantwortung für den Menschen übernehmen dürfen, bis dass die Erziehungsberechtigten wieder da sind. Ist natürlich mega scheiße fürs Kind, aber das ist die juristisch wasserdichte Lösung.
Ja, sicher, weil du hast das als Lehrkörper, hast du nur eine gewisse Anzahl von Stunden, die du
genau, und du machst, bist dann nachher nicht mehr verantwortlich fürs Kind. Und also das ist, ja, also genau, auf jeden Fall haben wir das ja gemacht und wir haben auch freiwillige Spenden gesetzt damals. Das ist auch deswegen natürlich sehr lustig. Wir haben ein kleines Buffet gemacht mit Aufstrichen und Brot und Gebäck. Und ich glaube, es war auch was Süßes dabei.
Lass mich raten, es ist nichts reingekommen in den
Tag. Nein, es war, weißt du, was reingekommen ist? 2 Stunden Vortrag oder 3 Stunden Vortrag, Brötchen und alles, freiwillige Spenden, 39 Euro. Das heißt, wir haben einen Euro Verlust gemacht. Wenn man jetzt nicht das zählt, dass wir das Brot kaufen haben müssen, Vortrag und so weiter. Ja, so, das waren die Anfänger von den Lawbusters. Ah, das sind auf der Uni, sind nicht passiert, sozusagen. Auf der Uni, das waren immer so Gespräche, beim Michi Lanzinger, also in seinem Büro war das. Ich bin umgegangen und dann einmal hat er gesagt, machen wir die Lawbusters, ich habe gesagt, ja. Und ein anderes Mal hat er gefragt, kennst du Firefly? Und ich habe gesagt, nein. wirklich nicht gekannt. Und dann hat er gesagt, schau dir das einmal an. Und dann habe ich mir gedacht, ich weiß, dass der Michi ein mega Nerd ist. Und dann, ich weiß nicht, wie das durchdruck, dass ich mir, Firefly, wie heißt denn das schon? Was ich jetzt um was? Und dann hat er mir irgendwie die Folgen mitgegeben vom USB-Stick, glaube ich, oder so. Gekauft natürlich. Sind vom Saturn Laster runtergefallen.
Ein Backup für seine.
Und auf jeden Fall habe ich mir es halt dann angeschaut und war auf der Stelle. Nach den ersten 5 Minuten haben wir gedacht, das gibt's jetzt aber nicht, oder? Und dann bin ich ein riesengroßer Fan von Firefly. Und jetzt gerade verweigere ich es mir schon seit vielen Jahren, die Serie zu schauen und einen Film und hoffe darauf, dass ich vergiss, worum es gegangen ist. Leider wird das nicht funktionieren, aber zumindest vergiss ich Details. Und freue mich dann einfach schon, wenn ich mir es irgendwann wieder mal frisch anschauen kann, hoffentlich so frisch wie möglich, weil ich es einfach so mag, die Orte, den Humor, die Setting, die alles, alles drumherum, alles. Und alles, was da draus gekommen ist, dann das Brettspiel und der Film, alles irgendwie ist für mich einfach großartig.
Für mich ist immer noch eine der besten Szenen die, wo sie im Gemeinschaftsraum sind und sie dann diskutieren, wie es weitergeht. Und der Nathan Fillion dann sagt so nach dem Motto, naja, man, oder zum Ding, ob er der Captain sein will, so nach dem Motto, weil offensichtlich ist er nicht gut genug. Und der andere sagt, ja, natürlich. Ja, geht nicht. Und findet aber keine Begründung.
Ja. Ist so genial. Ja, nein, das so. Es ist einfach wunderbar. Oder auch wenn der Warsch dann da sitzt und dann haben wir gerade, oh mein Gott, who's flying the ship? Nachdem es dann ein bisschen über die Kier, dieses Space-Basketball spielt. Es ist wunderbar. Es ist einfach super. Und ja, genau. Also das ist auch, da habe ich auch dem Michi Lanzinger zu verdanken, dass ich die Serie kenne.
Das heißt, du bist dann eigentlich erst durch Erben zum Nerd worden. Kann man das dann so sagen?
Naja.
Oder warst du schon immer
ein bisschen so? Ich bin vielleicht nerdiger geworden.
Okay, das heißt, Voyager hast du nicht durch Erben kennengelernt?
Gut, ich darf über Voyager reden, oder was? Macht euch was.
Nur ausnahmsweise.
Das kommt nicht aus, sogar. Nein, Voyager war schon vorher. Mhm. Voyager ist ja, ich glaube, das ist jetzt der Brückenschlag zum Lawbusters Podcast. Mhm. Voyager ist deswegen meine Star Trek Serie, weil es halt gleichzeitig zu dem, wo ich am empfänglichsten für Star Trek war, das erste Mal in Österreich ausgestrahlt worden ist.
Ich glaube, das war Anfang 2000. Ende 99, Anfang 2000.
Ja, genau. Das war genau das, wo ich halt wirklich so, und deswegen ist es halt Voyager und nicht Deep Space Nine und sowieso nicht Next Generation und Original Series. So. Mhm. Das war halt irgendwie das, genau. Danach ist ja Enterprise gekommen quasi und das, ich habe es wirklich jetzt schon mehrmals probiert, dass ich mir alle Folgen anschaue und ich schaffe es nicht. Ich weiß nicht wieso. Ich finde es total interessant und der Ansatz quasi, dass das so, man merkt ja auch so vom Design her, von allem, nicht nur das, was so offensichtlich ist, sondern auch kleinere Sachen wie die Embleme, die sonst erinnern so stark an die NASA, an das, was die NASA sozusagen macht. Und ich finde es auch cool, dass der Archer einen Beagle hat, genau wie wir. der Porthos ist einfach voll lässig, aber irgendwie ist halt, man merkt so stark, dass sie Produzenten so eingemischt haben. Und es war halt damals einfach die Zeit, wo sie die Produzenten viel zu viel eingemischt haben. Ich finde, die Seven of Nine in Voyager, das geht sich nur aus, irgendwie, weil halt die Jeri Ryan so eine unfassbar gute Schauspielerin ist, die das halt irgendwie schafft, dass man dann immer nur auf das schaut, dass sie halt einen Onesie anhat die ganze Zeit, sondern dass sie wirklich einfach ein vollwertiges Mitglied dieser Crew wird und auch des Ensembles. Also quasi auf der schauspielerischen Seite. Aber das geht halt mit der T'Pol überhaupt nicht aus. Und dann sind sie immer in dieser Dekontaminationskammer, wo sie sich dann gegenseitig einschmieren müssen und die Hoshi und die T'Pol und der Tucker und dann müssen sie immer, sind sie alle die ganze Zeit nur knockert, weil sie halt gehofft haben, dass sie dadurch ein paar mehr Monate Serie, also das halte ich überhaupt nicht aus.
Ja, ich finde auch, so ein paar Sachen sind sehr eigenartig drin bei Enterprise, wenn wir kurz zum Bogen schlagen. Aber es sind ein paar gute Schauspieler dabei. Ja, ich finde gewisse Story-Stränge sind sehr eigenartig. Und das Ganze mit einem temporalen Krieg, das ist einfach nur eine verschissene Storyline, meiner Meinung
nach. Sobald Zeitreisen vorkommen, kannst du das in 95% der Fälle, sagen wir mal, vergessen. Ich finde, es geht sich aus bei Zurück in die Zukunft. Terminator zum Beispiel geht es ja auch aus, aber manche Folgen finde ich, zum Beispiel der Schluss von Voyager, die letzten zwei, sozusagen Abschluss von der Serie, das funktioniert halt auch irgendwie, weil ich es so geil finde, dass halt da die Janeway dann sozusagen als Alte zurückkommt und irgendwie auf alles scheißt sozusagen. Also, wisst ihr was?
Aber das war, also vom Gefühl her, muss ich sagen, war es ein bisschen zu schnell.
Natürlich, es war rushed, weil sie gewusst haben, okay, wir kriegen keine 8. Staffel mehr oder 9. oder was.
Also es hätten nur 3, 4, 5 Folgen gefällt, damit sie es einleiten, damit sie es durchziehen. Sowas nur passt, wir drucken einfach auf schnellen Vorlauf und danke.
Ja, das stimmt schon. Es ist aber trotzdem irgendwie nur, es stimmt total, weil die zwei Folgen fühlen sich echt an wie ein Star Trek Film.
Ja.
Also ich finde es voll geil, Endgame. Alles. Und dann ist aber, und auf einmal ist die Voyager wieder quasi, und auf dem Screen ist die Erde, und dann denkst du so, es ist aber gar geil. Und das ist so, das ist dann irgendwie ein bisschen rushed. Das stimmt total. Ja. Aber das war Star Trek, also Voyager war eben zu der Zeit, und ich weiß nicht, das gibt mir einfach auch so ein heimeliges Gefühl. Und ich glaube, ich habe auch total viel von meinem, das heißt jetzt vielleicht ein bisschen deppert auf, von diesem moralischen Kompass, den man so hat als Mensch, von der Janeway, glaube ich, gelernt. So, was die entscheidet. Und ich finde, sie ist ein wahnsinnig guter Captain von dem, wie sie quasi da das schafft, ich weiß nicht, ob das ein anderer Captain auf die Art und Weise geschafft hat, wie sie das gemacht hat. Sie, ich finde sie sehr konsistent geschrieben, die meiste Zeit. Es gibt Ausreißer natürlich, und das habe ich schon oft gesagt, wo in Voyager gibt es die geilsten Star Trek-Folgen, es gibt aber auch die absolut schlechtesten Star Trek-Folgen.
Von denen, die du gesehen hast.
Von alle, was ich, ja, okay, von alle, ja, die ich gesehen habe.
Weil die Enterprise.
Weil ich weigere mir ja nach wie vor, dass ich Discovery aufkehrt, weil es komplett irre sind, die Leute. Ja. Mich interessieren die Star Wars Serien, die rausgekommen sind, überhaupt nicht mehr. Das hat Disney nachhaltig und umfassend und abschließend verbockt. Komplett. Also es geht sich einfach nicht mehr aus für mich. Boba Fett, Mandalorian, was nicht alles rausgekommen. Jetzt alle loben jetzt Andor so komplett arg mit dem Diego Luna. Ich mag den Diego Luna total. Ich glaube, dass der das sicher voll gut macht und sie sagen, nein, es ist wirklich wieder wie das alte Star Wars und so. Masterclass in, wie man eine Serie schreibt und so. Ich schaff's nicht, dass ich mich da durchringe. Ich schau mir lieber The Office nur mal an. Das 25. Mal oder halt Voyager Folgen. Ja, nur immer in 4:3 und alles und pixelig. Aber ich finde, das hat irgendwie, das ist so, das ist wirklich, wenn man mal ein totes Pferd haut.
Andere Richtung. Zu dem Zeitpunkt, wie Voyager rausgekommen ist, ist auch die Serie von Stargate, also die SG-1 rausgekommen.
Ja.
Wie ist da der Zugang dazu? Schön, dass es gibt und wird ignoriert, oder?
Also, nein, ich habe noch schon, also die mit Richard Dean Anderson, also die ist...
Mit dem MacGyver, bitte.
Mit MacGyver, genau. die habe ich mir schon angeschaut. Ich habe halt immer, so steil gefunden, dass die, es gibt quasi den unfassbaren Film mit Kurt Russell und alles. Und das ist so episch und so groß und so irre. Und da kommt halt die Serie daher und die sind so, okay.
Ja, da hat es ja irgendwelche rechte Probleme gegeben, deswegen haben wir den Namen ein bisschen anders kassen müssen und so weiter. Und deswegen ist das ja nicht eins zu eins dasselbe.
Okay, ja. Und der Richard Dean Anderson hat sich als MacGyver da hineingetrickst.
Ja.
Eigentlich ist es ja der Kurt Russell die ganze Zeit. ich finde es eigentlich, ich finde es einen interessanten Ansatz, aber es hat mich nie so gehuckt wie jetzt zum Beispiel Star Trek. Mhm. Genau. Der Film taugt mir total. Und auch diese Idee, dass quasi überall diese Portale gibt und dass man dadurch sehr schnell reisen kann, ist quasi der Warp-Antrieb ersetzt worden und so, das finde ich total cool. Mhm. Aber so ein großer Fan bin ich jetzt auch nicht von Ägypten, also vom alten Ägypten, dass ich da mich so stark eingesteigert hätte oder was auch nicht dann. Die anderen, diese Spin-offs und so, das dann gibt mit Atlantis und so weiter, das ist alles an mir komplett vorübergegangen. Eine lustige Geschichte habe ich dazu, das, was mir als erstes einfällt, ist, das, dass da wieder mal der Lanzinger Michael ein sehr großer Fan ist von Stargate und allem, also alles, was da an Fernsehen gibt, und der hat wieder auf der Uni, hat er mal gefragt, ob irgendwer die hat ja alles auf DVD gehabt, alles auf DVD. Und es ist ein ganzer großer Reisekoffer voll mit Stargate, allem drinnen. Und tatsächlich ein Kollege von uns, der im öffentlichen Recht gearbeitet hat, der Christian, hat gesagt, der kauft ihm das ab. Und hat dann mich diesen Koffer mit DVDs gebracht. Und der Christian war so froh und so happy. Der war allgemein einfach ein lustiger, ein super Mensch. Und dann hat er einfach das und dann hat er mich in sein Büro geholt. Jetzt schau, und da ist alles das drin. Da haben wir gar nicht so viel verlangt dafür und so. Irre einfach. So, das ist das, was mir am ehesten einfach zu sagen. Ich weiß noch genau, diesen Riesenkoffer mit so viel DVDs drin. Und alles Original-DVDs und einfach das, ja, nein, irre. Wirklich super.
Es ist spannend, wenn ich einen Lanzimmer gekriegt habe wegen Stargate, weil er Folgen dazu machen wollte und der irgendwie so, naja, kennt das ja nicht so aus, so habe ich das in Erinnerung gehabt vom Gespräch.
Na, vielleicht war es ja auch das der Grund, warum er es verkauft hat.
Ja.
Dass er halt irgendwie das alles, vielleicht hat irgendwer mal gehört, der kennt sie aus oder er mag das und dann haben wir ihm alle das geschenkt zum Geburtstag oder sowas. Wie bei mir ist es oft war, wie ich gesagt habe, ich mag Whisky, auf einmal habe ich 25 Flaschen Chivas Regal daheim schnell gehabt.
Und der Hinige lieber.
Ja, genau. Danke.
Ja, witzig. Nein, absolut spannend, ja. Stargate, ja. Nein, was ich schon sagen muss, also die Grundidee von der letzten Geschichte, die leider eingegangen ist, habe ich extrem geil gefunden.
Fast auch geht jetzt, oder wie? Mhm. Was ist das, Atlantis gewesen?
Nein, es war nicht Atlantis. Atlantis war das mit den Vampire. Dann hat es gegeben noch gegen, die sind dann irgendwann mal entsorgt, überwunden worden.
Ja. Mhm.
Und dann hat man neue Gegner gehabt, das waren die Uri. Das waren so Pfaffen, also so Priester-ähnliche Energiegeschichten.
Ja. Ich glaube, die habe ich zumindest in meinem Durchsappen.
Ja, das war dann ein bisschen sehr eigenartig. Von der Idee her lustig, aber eher so, wir sind die römisch-katholische Kirche auf Kreuzzug, nur halt im Weltall, so in die Richtung. Und dann hat es ja dann noch den Ableger gegeben, wo es ja dann einfach, wo der Anfang schon so genial war, und zwar ein Typ hat einfach nur ein Computerspiel gespielt mit seinem besten Freund,
ja,
was in der Beta-Phase war oder irgendwie sowas, und dann hat er ein Rätsel lösen müssen, das hat er dann gelöst, und plötzlich hat bei ihm so das Militär angelaufen und gemeint so, er darf da mitkommen.
Du bist es, quasi.
So nach dem Motto, du bist es, also hat noch keiner vor dir gelöst, und ja, wieso ist ja nur ein Computerspiel? Und dann hat sich herausgestellt, er hat das Rätsel gelöst, dass sie ein Portal öffnen können, nämlich auf ein Raumschiff.
Ja.
Dann war es auf dem Raumschiff und war Friedrich von Eierkuchen, waren ein paar Politiker dabei, ist eh klar. Und dann auf einmal ist die Basis angegriffen worden, weil waren ja Spione oder was, und dann haben sie sich nicht mehr gegenseitig hin und her teleportieren können.
Aha.
Und dann sind sie umeinander gesprungen. Die Idee, zugrunde liegend und so weiter, hat extrem viel hergegeben. Es war halt nur ein enges Kammerspiel, was das betrifft.
Ja.
Und das war, glaube ich, das für manche ein Problem.
Also, da kann ich jetzt nur eine Sache erzählen, also das ist für mich so eine von den nerdigsten oder halt seltsamsten Sachen überhaupt. Eine von meinen Lieblingsserien ist hoffe alle sitzen. Nein, weiß ich nicht, ob ihr es überhaupt erkennt. Sliders.
Ich wollte halt indirekt auf das voransprechen, weil bei Sliders haben wir das Problem, genau das, was bei SG1A ist. Wir sind im Prinzip immer von einer Version zur anderen Version von der Erde. Es geht alles mit Dollar, jeder kann jeden verstehen.
Genau. Das Geldproblem, das Sprachenproblem bei Sliders ist natürlich groß, aber so, ich weiß nicht genau wieso, ich glaube, das hat mich einfach auch genau dort gekratzt, wo es mich als Jugendlicher gekitzelt hat, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich weiß nur genau, dass ich die gesehen habe, die Serie, aber nicht alle Folgen natürlich, sondern nur ein paar. Und dann habe ich mich irgendwann wieder daran erinnert und gesagt, Alter, weißt du, diese eine coole Serie, wo du mit einem Timer in Welten, ich weiß nicht, dann habe ich es, glaube ich, gealtervistert damals noch. Mhm.
Das wissen vielleicht nicht mehr.
Nein, es war schon gegoogelt. Also hat einmal ein Kollege gesagt, ja, mir auf der Uni, damals haben wir noch alles mit Altavista gegoogelt.
Ja, da war der Rice Davis war dabei, gell?
Ja, genau. Mhm. Der John, der hat es gefunden und hat mir das wieder angeschaut, sozusagen.
Ach, das ist Rice Davis oder John Rice?
John Rhys Davis heißt
John Rhys Davis, okay.
Genau. Das war halt für mich so, das, gerade, also, man muss dazu sagen, es gibt 5 Staffeln, glaube ich, von Sliders, und es gibt eigentlich nur so 3,5 Staffeln, die irgendwie funktionieren. Mhm. Weil dann kommen, und das ist auch wieder, deswegen habe ich das ja zuerst bei Star Trek, also bei Enterprise gesagt, da haben sie ja auch die Produzenten unfassbar eingemischt. Also das war so die Zeit, Firefly war es ja auch so. Die sind ja auch nicht in der richtigen Reihenfolge ausgestrahlt worden, und 2 vorhin gar nicht. Oder 3.
Ja, aber das war damals auch bei Star Trek schon so Standard.
Ja, es ist extrem viel von den Produzenten herumgeschoben worden oder gemodelt worden. Und das war bei Sliders halt auch so.
Ja, beziehungsweise das, was sie halt im Vorabendprogramm, weil meistens sind ja diese Folgen im Vorabendprogramm vor die Hauptfilme gerannt, gerade im amerikanischen Fernsehen. Ja. Und was jetzt so ein bisschen dazu passt hat, zu den Playoffs oder ähnliches.
Entweder so, genau, oder es war so, dass sie gesagt haben, Sliders zum Beispiel hat einen großen Bogen über die erste Staffel.
Okay.
Und es ist ja immer so, dass quasi es fängt immer so an, sie kommen in eine neue Welt meistens, dann sind es entweder nur ganz kurz in der Welt, oder es ist halt schon die Welt, wo halt sozusagen dieses Genre, Western oder was weiß ich, Apokalypse oder sowas halt, oder die Russen haben gewonnen, spielt, und dann schaffen sie es in irgendeiner Weise, dass das halt in die nächste Welt springen. Mhm. Sliden, Entschuldigung. Und in der neuen Welt ist dann die Folge halt gar. Und oft sind es aber Cliffhanger, dass man halt wieder einschaltet natürlich. Weiß ich nicht, da sind halt, sie ist leiden direkt in eine überflutete Welt, wo halt sozusagen San Francisco, da ist ja die Needle, dieses spitze Hochhaus in San Francisco, das quasi nur noch mit 2 Meter aus dem Wasser ausschaut. Fürchterliche Effekte, katastrophale Effekte. Auch vor allem, wieso sollte das alles genauso gebaut worden sein und dann ist die Welt überflutet. Ist ja wurscht. Um das geht's nicht. Sondern es geht darum, dass leiden sie dorthin und fallen quasi ins Wasser. Und in der nächsten Folge, eigentlich werden sie das zu der Needle hinschwimmen und sie dort halt retten vor einem riesengroßen Megalodon-Hai-Fisch-Version-Dings. Aber weil sie nicht in der richtigen Reihenfolge ausgestrahlt worden sind, hassen sie jetzt auch anders sozusagen, also sind sie in einer anderen Reihenfolge auf den DVDs und so. Und jetzt ist es halt so, dass in einer Folge sliden sie quasi ins Wasser ein, die ist gore, dann sind sie in der nächsten Folge irgendwo anders und in der übernächsten Folge auf einmal sind sie wieder im Wasser und müssen sie auf die Needle retten. Und hat das so, weil halt quasi gesagt haben, jetzt haben wir zweimal schon so eine verkopfte Folge gehabt, jetzt brauchen wir wieder mal was, wo die Wade Wells als Frau mehr vorkommt, so. Und diese dann auch, diese dann ersetzt worden, die Wade, sind dann sukzessorisch alle ersetzt worden.
Das waren am Anfang ja nur
drei. Es waren vier.
Vier
Original-Sliders.
Okay, der Bur.
Der Q, genau. Der Q-Ball, quasi. Der Quinn Mallory.
Ja.
Die Wade Wells. Die zwar, das sind quasi Love Interests. Dann, der John Rhys Davies, also der Maximilian Arturo. Vielleicht ist deswegen auch was, das mir so gefallen hat, weil der ist der einzige, der Maximilian Kassen hat. und nur der Crying Man.
Okay.
Also, der.
Ich kann mich an sie gar nicht mehr erinnern.
Das ist ja, sie war nicht so, weiß ich nicht so spannend. Sie war halt einfach nicht die Blonde mit den blauen Augen, die immer nur die kurzen Rock angehabt hat, sondern sie war einfach ein vollwertiges Mitglied von diesen vier Sliders halt so. Natürlich hat es diese Liebesgeschichte gegeben zwischen Quinn und ihr, aber das war jetzt nicht dominant sozusagen. Und sie war aber leider Gottes halt auch dann teilweise wieder total dumm geschrieben, so, dass sie sich gleich in den Erstbesten verliebt, immer so. Also, das ist ja halt auch ein großes Problem gewesen von 90er,
2000er. Ja, das war generell. Das wurscht, was.
Der Quinn Mallory ist der Jerry O'Connell. Okay. Und die Wade Wells ist die Sabrina Lloyd. Und der Cleveland Derricks ist der Rembrandt Brown.
Okay.
Der Crying Man. Und halt, der John Rhys Davies war der Maximilian Arturo. Und dann ist, die sind alle ersetzt worden, einer nach dem anderen. Und der erste war der Maximilian Arturo, der gehen hat müssen. Und es waren ja große Probleme, weil, weiß ich nicht, es gibt, also der John Rhys Davies hat sich halt seit seiner Karriere bei Sliders aufgeregt, dass die Folgen immer dümmer werden. Und hat halt immer, das kann man sich richtig gut vorstellen, der Gimli mehr oder weniger, hat halt immer gesagt, das wird ja immer dümmer. Wir wollen eine anspruchsvolle Serie sein eigentlich oder was und halt schauen, wie wird die Erde anders funktionieren, wenn was anders wäre und so weiter. Wenn auch nur quasi der Flügelschlag von einem Schmetterling anders ist. Und dann sind es aber nur so dumme Folgen die ganze Zeit. Und irgendwann einmal hat es halt die Produzenten gereicht mit seinem ständigen Strampfen. Und stellen wir uns einmal alle so Serien vor jetzt, ja. Es gibt Serien und in Serien sterben Leute manchmal. So. Und oft gibt es halt dann so, wenn es ein beliebter Charakter war, gibt es so einen Tod, der halt irgendwie sanft ist. Man stirbt einfach. Oder es ist ein ganz arger Tod, wie bei Game of Thrones in der ersten Staffel stirbt ja auch, kann man das schon sagen? Darf man das sagen?
Ja.
Der Ned Stark. Stirbt halt da, wird hingerichtet und es ist halt ganz arg. Man sieht die Reaktionen von der Arya, die quasi zuschaut, wie sie ihren Vater köpfen und die Vögel fliegen weg. Und also es ist so richtig ein epischer, würdevoller Tod. Mhm. Bei anderen Serien ebenso. Wenn ein beliebter Charakter stirbt, dann gibt es vielleicht auch noch eine Beerdigung oder es gibt irgendwie eine Zeremonie oder mit einem Pfeil wird das Boot anzünden, auf dem der Leichnam einbalsamiert, weg Richtung Wasserfall schwimmt und so weiter. Cut zu Sliders, Maximilian Arturo. Wir sind in der Mitte der dritten Staffel. Sie kommen auf einen Planeten, ist eine Doppelfolge, sie kommen auf einen Planeten, auf dem ein mysteriöser Virus oder Krankheit umgeht, nämlich die Leute werden bettlägerig und quasi schwerst behindert, wenn sie angefallen werden davon und liegen dann da und können nicht mehr reden, sind komplett quasi dumm und so weiter, und sind halt irgendwie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sind nicht Zombies, sie leben, so, genau, dann nach einer Zeit stellt sich außer, dass das ein militärischer General ist, der mittels einer neuen Methode, die er halt irgendwo gestohlen hat, glaube ich, oder so, den Menschen das Gehirn aussaugt und sie selber injizieren kann, dadurch halt irgendwie mega stark wird oder ewig lebt oder sowas. Also schon eine absurde Geschichte mal. Schon mal so richtig eine dumme Geschichte, ja. Und dann ist es so, dass diese Welt ist dem Untergang geweiht, weil ein sie mit unfassbarer Geschwindigkeit drehender Quasar nähert, der die Erde zerstören wird. In einem Bruchteil einer Sekunde wird quasi alles inszeniert und explodiert und dann ist die Erde weg. Und natürlich ist alles super knapp, weil der Timer zählt runter und ja, es ist irgendwie so genau in dem Moment, wo die Erde zerstört wird, können sliden. Und dann ist natürlich so, dass dieser General dem Maximilian Arturo das Gehirn aussaugt. Und dann wird er bettlägerig, wird halt quasi, ist genau das Gegenteil von dem, was er die 3,5 Staffeln war. Nämlich ein kluger, gesetzter, charmanter Brite. So, der halt sehr, sehr viel weiß. Und wird genau ins Gegenteil verkehrt. Das heißt, der wird einmal sozusagen, der John Rhys Davies muss dann, das ist wirklich so, so, also ganz genau das Gegenteil von dem. Er war immer eher aufbrausend und stark und sehr dominant. Muss genau das Gegenteil, bettlägerig spülen und sogar, glaube ich, ein bisschen Speichelfluss spülen und solche Sachen. Und dann, statt dass er quasi dann in irgendeiner Weise einen würdevollen Abschied kriegt ins Leiders, wird natürlich die Erde, auf der er sich befindet, zerstört. So, mit du kannst nicht zurückkommen. So irgendwie. Und davor wird er nur verwechselt auch. Das heißt, man weiß gar nicht, welcher Maximilian Arturo jetzt stirbt. Es ist also ganz, ganz arg, wie der ausgekickt wird. Der John, er wollte sicher nicht mehr zurückkommen, aber halt so. Und dann an sukzessive sind alle anderen auch ersetzt worden, außer Cleveland Derricks. Der Rembrandt Brown, The Crying Man, ist der einzige, der in allen Folgen dabei ist, in alle 5 Staffeln. Wobei das, glaube ich, auch nur noch eine Qual gewesen sein muss, weil irgendwann einmal die Wade Wells muss dann gehen. Die wird ersetzt mit der Carrie Wura. Und die ist dann die Rothaarige mit den dicken Busen, die halt irgendwie dann ein Blickfang sein soll, dass es halt nur irgendwie weitergeht. Und dann führen sie auch so einen Handlungsstrang ein, so einen übergreifenden, die Cro-Mags, die quasi so eine andere Evolution des Homo sapiens sein sollen, also die Cro-Magnon-Menschen, die es ja da gibt, sozusagen, die, wo auch gesagt worden ist, die sind sehr intelligent gewesen, die haben quasi dann gewungen, den Wettlauf der Evolution, und die haben auch das Leiden entdeckt und die können natürlich dann auch leiden und bla 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 bla. Fürchterlich. Also ganz, ganz schlecht. In dem Moment, wo der Maximilian Arturo stirbt, in der Folge, kannst du die Serie komplett vergessen.
Das heißt, dass im Endeffekt, wenn ich hab's vielleicht 3-4 Folgen gesehen oder was, ist ja schon ein Vierteljahrhundert her.
Ja.
Mir hat das nie wirklich so richtig umgehauen, das ganze Thema, weil mir war die Aufbereitung zu dumm.
Ja, ja.
Ich habe ja in dem Sinn ja Zurück in die Zukunft und Ähnliches aus, oder Twilight Zone und Ähnliches gehabt. Da war das nur, um es vorsichtig auszudrücken, eine wirkliche schwachsinnige Hollywood-Produktion.
Ja, voll.
Das heißt, Staffel 1 bis 3 und dann auch einfach aufhören.
Da kann man eigentlich aufhören, ja, schon. Ja. Also in der Mitte von der dritten kann man aufhören. Mhm. Ich habe es halt super gefunden, weil sie sich eigentlich schon ein bisschen was anderes haben. So, es gibt zum Beispiel, der Crying Man ist ja sozusagen, der kommt ja nur durch Zufall dazu, der Rembrandt Brown, weil halt dieses Sliding, dieses Portal aus der Rand und Band gerät beim ersten Mal und er dann mit dem Auto reinfährt und er war halt gerade auf dem Weg gewesen, sagt er, dass er so groß wird wie der Elvis. So in die Richtung. Und dann haben sie wirklich ein Musikvideo draht. Das gibt's aber nie, das sieht man nie in der Serie. Das kann man nur auf YouTube sehen. Da war halt echt so, war halt genau sein großes Markenzeichen, finde ich auch so lustig, dass er halt von beide Augen individuell weinen kann. Er kann also quasi nur links oder nur rechts The Crying Man.
Gut, das ist ein lustiger Aufhänger, aber absolut.
Ja, es ist deppert, aber es ist irgendwie so, es ist so eine einfache Science Fiction, so diese Science Fiction quasi auf der Basis einfach, was waren, wenn die Russen gewogen, was waren, wenn die Erde quasi nur von den Dinosauriern beherrscht
wird. So im Sinne von, dass man den Jugendlichen ein bisschen so Perspektiven gibt.
Ja, oder weiß ich nicht genau, es gibt sehr viel so Folgen, oder Penicillin haben sie nicht erfunden zum Beispiel. Und dann erfindet der super schlaue Professor Maximilian Arturo also eine Basisversion von Penicillin mit einem Joghurt. Schimmel.
Ja, glaubst
also,
du?
Ah, ganz, ganz einfache, dumme Sachen.
Aber glaubst du, dass die Intention eher so ebenso alternativ aufzeigend fürs damalige Schulsystem war, im Sinne von, damit die Leute, weil die Zielgruppe ist ja jugendlich von zwischen 10 und 15 oder sowas, dass sie ein bisschen offener sind im Sinne von, man hat ja nicht mehr alles gehabt. Es gibt gewisse Sachen, die erfunden werden haben müssen oder was. So ein bisschen so in die Lehrschiene reingegangen
ist. Die leider so einen Bildungsauftrag gehabt haben.
Ja.
Ich hoffe nicht.
Okay. Nein, in Österreich ist es wieder ein bisschen anders. Ich habe das ein bisschen verfolgt jetzt vor kurzem. Die Anime-Geschichte, wie es in Österreich und deutschsprachigen Raum gekommen ist, durch Heidi und so, was Anime ist und was nicht, weil die Firmen und so weiter und mit welchen Hintergrund die gekommen sind. Aber sehr interessante Folgen.
Ah, okay.
Ja, da gibt's was ganz Geniales. Und die haben schon einen Bildungsauftrag gehabt und da wurde auch sehr stark eingeschränkt bei gewissen Dingen. Deswegen gibt's ja von Captain Future nicht alle Folgen auf Deutsch.
Aha.
Mhm. Nicht nur wegen die Kosten.
Schräg.
Aber wie gesagt, das ist wieder ein anderes Thema.
Ja, nein, also da, das weiß ich nicht. Also ich glaube nicht. Ja. Sliders.
Hast du... Das mitgekriegt, der Jerry O'Connell hat ja vorher noch was anderes mitgespielt, das war ja so ein kleiner Teenie-Star zu dem Zeitpunkt.
Ja, total, genau.
Und da kann mich noch erinnern, da hat er bei einer Serie mitgespielt, wo er dank von Spraydosen fliegen hat können.
Nein, ich kenne nicht.
Das war sowas von schwachsinnig.
Ja, und der Jerry O'Connell war immer so ein bisschen der C-Promi.
Und da hat im Prinzip der Doktor, der da mitgespielt hat, war, glaube ich, nachher der Doktor, der bei NCIS mitgespielt hat, wenn mich nicht alles täuscht.
Oh, wow, okay.
Oder zumindest, sie schauen sich ziemlich ähnlich, ich meine, das war was die 30er Unterschied mehr.
Ja, voll. Ja. Nein, es ist erstaunlich, weil in Sliders auch sehr viel so Halbstars irgendwie mitspielen. Zum Beispiel gibt es eine Folge, in der die ganze Menschheit ausgestorben ist und es lebt nur noch ein Mensch auf der Erde, der ist im Rollstuhl und der hat sich Androiden gebaut. Also lebensimitierende Roboter komplett, also so mit, also wie Terminators, nur halt für nicht terminieren, Zwecke, nicht Terminationszwecke. Und der Schauspieler ist der in Freddy Krueger spielt.
Ah,
der Original Freddy Krueger sozusagen.
Ja, das ist der Edward L. irgendwas, ja.
Ja, genau. Also in der Hinsicht.
Robert England, glaube ich, heißt er. Kann das sein? Der Freddy Krueger. Das war auch eine Rolle und mit der wird er bis zum Lebensende assoziiert.
Ja, wahrscheinlich. Also das war.
Edward oder Robert England?
Robert England.
Ja, Robert, ja.
Der spielt da auch mit, sozusagen. Also gibt immer wieder solche kleinen Gastauftritte von zum Beispiel, was wirklich lustig ist, es gibt eine Folge, in der ist ganz San Francisco ein Gefängnis, ein Hochsicherheitsgefängnis, das so in der Postapokalypse war. Nein, warte mal. Nein, das sind zwei unterschiedliche Folgen, glaube ich. Ja, es sind zwei unterschiedliche Folgen, weil sie sind in einer Welt, da ist Postapokalypse und dann sliden aus Versehen zwei von der Postapokalypse mit in das Hochsicherheitsgefängnis San Francisco. Und einer davon ist...
Der Snake Plissken.
Wer?
Der Snake Plissken. Snake Plissken ist gespielt von Kurt Russell. Die Klapperschlange.
Ah, ja, nein, aber... jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Nein, es ist der Jeffrey Dean Morgan. Das ganz jung, der Negan von The Walking Dead Serie. Der Jeffrey Dean Morgan, damals nur ohne graue Melierung, ist quasi damals auch schon mit der Lederjacken. Also wirklich, es schaut fast aus, als ob der Negan, es fällt ihm nur das weiße Leibern und das rote durch und halt der Baseballschläger. Der spielt da zum Beispiel auch mit, Jeffrey Morgan, ist super. Okay. Da will ich das, Also so, ja. Aber ich glaube, das war jetzt genug Zeit für Sliders.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, weil im Endeffekt Sliders hat ja offensichtlich einen großen Teil eingenommen. Man, es ist abwechslungsreich, das muss man sagen. Genauso wie es bei Star geht und so weiter.
Ich muss ja auch, vielleicht abschließend kann ich noch sagen dazu, es gibt für mich, das ist jetzt mega schräg, aber es gibt für mich die Sliders-Stimmung draußen. Also wenn ein Tag kann eine Sliders-Stimmung haben. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass Sliders, in Sliders scheint nie die Sonne. In keiner Folge scheint die Sonne. Und es sind immer so, es ist so also ganz eine niedrige Produktionskosten. Mhm. Es hat immer eine gewisse Lichtstimmung und gewisse ja, allgemein einfach eine gewisse Stimmung. Und die kann sein, vor kurzem war es wieder, wenn es bedeckt ist draußen und nicht regnet, aber auch wirklich nicht schön ist, dann finde ich, dann bin ich wirklich, da denke ich dann, boah, wie Sliders.
Nein, schräg.
Super schräg.
Wie bist du dann weitergegangen in deiner Geschichte? Also wir haben im Prinzip gesagt, du hast Lobasters und so weiter. Gibt es da noch irgendwelche anderen Projekte, die du verfolgt hattest oder hast? Made in Chile haben wir schon gehört.
Made in Chile, genau. Ja, und halt mich als Kunstwerk. Nein, also einfach mein Tun sozusagen. Das ist halt so schreiben, Theaterstücke inszenieren und oder mitspielen und meine Stimme trainieren.
Was schreibst du?
Unterschiedliche Dinge. Also zum Beispiel für das, was die Madita vorher erzählt hat, beim Theatersommer in Haag habe ich entweder die Theaterstücke selber geschrieben oder sehr stark adaptiert von einem bestehenden Stoff. Das erste, was ich gemacht habe, war Alice im Wunderland zum Beispiel. Das habe ich sehr stark für die Gegebenheiten angepasst. Und dann danach haben wir das Kaisers allerneueste Kleider. Das war eine Vermischung aus zwei Märchen von Hans Christian Andersen, nämlich die Nachtigall und des Kaisers neue Kleider. Und das dritte war dann die Haagträumer. Das war ein Stück, das habe ich ganz selber geschrieben, sozusagen aus dem Kopf gekommen, sozusagen. Also wenn ich was inszeniere, versuche ich, aber meinem ersten Stück, das ich überhaupt inszeniert habe, das war in Rheinbach, Junge Bühne Rheinbach, in der Nähe von Freistadt ist das. Da ist Freistadt, dann ist 14, das Dorf 14, dann das Dorf Abfoltern und dann kommt Rheinbach. Und dort hat der habe ich halt das erste Mal inszenieren dürfen mit Jugendlichen ein Stück, das heißt das Camp. Und das ist eigentlich vom Andreas Galk, ein deutscher Autor, der hat das geschrieben und ich habe es gelesen und mir hat es nicht recht gefallen. Ich habe nicht genau gewusst, was ich damit anfangen soll und habe es quasi umgeschrieben mit Erlaubnis des Autors beziehungsweise des Verlags und habe es jetzt so umgeschrieben, dass es irgendwie für unsere Zwecke besser passt. Es war zum Beispiel retrospektiv erzählt, während einer Gerichtsverhandlung erzählt, in Rückblicken, was passiert ist und es gespielt in einem Bootcamp in Amerika. Und es ist halt irgendwie in Rheinbach, Bootcamp in Amerika, Gerichtsverhandlung, es hat irgendwie so nicht dazu gepasst. So. Und dann haben wir gedacht, wieso kann man es nicht einfach in einer Erziehungsanstalt für schwer erziehbare Jugendliche machen oder halt so quasi jugendknastmäßig und hab dann halt mir da dann diese Geschichte so verdraht, dass es irgendwie passt für österreichische Zwecke und so. Genau, da habe ich es auch schon angepasst für mich. Und das hat eigentlich dann immer sich so weiterentwickelt. Ich habe dann auch lang zum Beispiel beim Lea Theater Ostern, das hat der Wolfgang Gerold ins Leben gerufen, das ist im Bodischl. Hat eigentlich gespielt im Kino und ehemaligen Lea Theater, das jetzt aber gerade durch politische Wirren irgendwie leer steht, leider Gottes. Ich glaube, es ist ja teuer, dass man es renoviert und keiner will das zahlen. Und da haben wir halt, da haben wir Stücke gemacht, die habe ich nicht angepasst für mich, sondern das war halt eine klassische Sache. Der Wolfgang hat gesagt, ob ich da Regie führen mag. Ich habe gesagt, ja. Und dann haben wir halt das Konzert vom Hermann Bahr inszeniert oder Pension Schöller. Also das glaube ich, das sagt jedem was, die Pension Schöller ist ein grandioses Stück. Also es ist, zu Recht wird das nur immer auf und ab gespielt. Jetzt kommt es auch bald in Linz wieder im Landestheater oder ist schon Pension Schöller. Gibt da die Schöller Gesellschaft, die fahren zu jeder Inszenierung im deutschsprachigen Raum. Waren auch bei uns. Genau, da haben wir solche Sachen, mache ich.
Was ich ganz lustig finde, weil du sagst Pension Schöller, ich bin ja hin und wieder bei meinen Leuten mitgegessen.
Ja.
Und da ist genau das am Tisch gewesen, die Pension Schöller. Es war Inhalt unseres Gespräches.
Ja, Ja, super, ich bin echt gespannt, was im Theater, was da machen. Ja. Weil es ist ja doch ein sehr, sehr altes Stück. Und es gibt ja diese bekannte.
Es gibt diese also bekannte Version. Quartier oder sowas, der, also, wie gesagt, ich persönlich selber kenne es nicht.
Ja.
Aber,
ja, das ist der, den du meinst, das ist der mit dem Sprachfehler, der,
ja, genau.
Der kein N sagen kann.
Ja, genau.
Der kann kein N sagen.
Ja.
Die Gnocker von Schinner.
Ja.
Und so. Und dann kommt dann alles vor, ja, necken Sie mich nur. Mhm. Und man kann jetzt ja denken, sagt er necken oder? Halt necken.
Mhm.
Genau, ja. Also, aber ein super Stück. Hat mir total taugt, das zu inszenieren. Also, mitgespielt hat da zum Beispiel der Felix Kurmeier. Der ist super Schauspieler aus Wien. Da haben wir ein bisschen da hat der Wolfgang quasi sehr viele Leute einfach gefragt, ob sie mitspielen wollen. Und das hat mir Spaß gemacht. Da habe ich ein paar neue Menschen kennengelernt und mit denen war es eine große Freude zu arbeiten.
Mhm.
Ja. Und ich schreibe Geschichten und Gedichte und so. So ist ja ein bisschen mein Chili entstanden. Da schreibe ich auch viel von den Texten, die wir dann zu Liedern machen oder zu den Melodien Texte. Und das mache ich auch sehr gern. Teilweise, also nicht so viel wie ich mich hatte eigentlich, aber doch immer wieder.
Wie kommen dort die Ideen dazu? Zu den Geschichten jetzt, nicht zu den Songtexten? Weil beim Song ist es ja meistens so, dass du entweder sagst, du hast eine Melodie oder du hast einen Text.
Ja, genau. Also die Texte, egal ob es jetzt ein Gedicht sind oder Geschichten, die sind, ich habe immer das Gefühl, dass die schon da sind.
Mhm.
Und nur der Moment kommen muss, dass ich es aufschreiben kann. Und oft sind es dann Gedichte, die ich geschrieben habe. Und dann, das ist aber, als ob ich mich nicht mehr daran erinnern kann, dass ich es schreibe.
Mhm.
Also, dass ich es geschrieben habe, sozusagen, schon da sind. Und das sind ja, einfach so Momente, genau. Oder ich sitze mich hin und es sind halt immer Sachen, die, ich glaube, das kann ich schon sagen, die mich in irgendeiner Weise beschäftigen, also die wirklich mich beschäftigen. Das sind alles persönliche Sachen. Manchmal sind es nur ganz flüchtige Erlebnisse, manchmal sind es ganz, ganz tief drinnen Sachen, die dann halt in irgendeiner Weise rauskommen.
Mhm.
Genau.
Also ich habe einmal gehört, der Bildhauer hat immer das Problem, er sieht, oder anders gesagt, wenn ist ein normaler, ein Nicht-Bildhauer zum Beispiel, ein Marmorblock sieht, dann sieht der Marmorblock und der Bildhauer sieht das fertige Produkt, das er nur mehr befreien will.
Mhm.
So ungefähr kann man sich das vorstellen.
Oder? Ja, genau. So in die Richtung. Es ist in meinem Kopf oft schon fertig.
Mhm.
Außerdem gibt man so ganz schwere Vorgaben, wie zum Beispiel ein Gedicht zu schreiben, das aber eben Regeln entsprechen muss. Es gibt ja die freien Gedichte, die ja irgendwas sind, aber es gibt ja da gewisse Gedichtformen, wie ein Sonett zum Beispiel oder so. Das ist aber nur relativ harmlos im Vergleich zu einem Villanelle. Das ist für mich die schwerste Gedichtform, die ich mir jemals gewagt habe zu schreiben. Ein gutes Beispiel, das bekannteste Beispiel, glaube ich, mit Abstand, ist von Dylan Thomas, Do Not Go Gentle Into That Good Night. Das mehrmals schon vorkommen ist in Filmen, zuletzt in Interstellar. Es ist ein super Gedicht. Ich lese ganz kurz.
Ist es das, wo sie am Bett sitzt in der Anfangssequenz und das Büchel dann in der Hand hat?
Es kommt eigentlich im Film immer wieder vor. Als Rezitation, beziehungsweise kommt es auch im es gibt einen langen Trailer, in dem es vorkommt. Vielleicht kennen sie ein paar, wann sie es hören, zumindest den ersten Teil. Ich lese zwei Strophen vor, dann weiß man, wie der Gedanke ist von dem. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end know dark is right, because their words had forked no lightning, they do not go gentle into that good night. Und dann geht's weiter mit good men, the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay, rage, rage against the dying of the light. Und so weiter.
Mhm.
Es ist gar nicht so lang. Auf jeden Fall ist sozusagen, es gibt eine ganz strenge Form. Das heißt also, am Anfang etabliert man den A-Satz, dann in der Zwischenzeile sozusagen, es sind nur drei Zeilen. Die erste Zeile ist etabliert, die zweite ist die den Reim etabliert für jede Mittelzeile und der dritte reimt sich dann wieder auf den ersten Satz. Und die alternieren dann, am Anfang geht es ihm los mit Do not go gently into that good night. Und das ist dann quasi der sechste Satz. Do not go gently into that good night. Und Rage, Rage against the dying of the light kommt ihm dann nachher wieder als der neunte Satz. Und, so. Okay. Und der mittlere Satz, they, they, bay, way, gay und so weiter, das reimt sich dann immer. Und dann der Schluss, nur mal Ausreißer, ist es so, dass sozusagen aufhören tut's dann mit dem, dass die beiden Reim, also der A- und der C-Satz, am Schluss nur mal kommen in einem Vierzeiler, in dem der Schluss vom Gedicht ist, and you, my father, there on the sad height, curse, bless me, now with your fierce tears I pray. Do not go gently into that good night. Rage, rage against the dying of the light. Und es ist so geil, das Gedicht. Es ist unfassbar. Es ist so stark. Und es hat sowas, dadurch, dass diese Sätze immer wieder kommen, da in dem Fall natürlich nur am besten do not go gently into that good night und rage, rage mit einer Wiederholung sogar against the dying of the light, hat sowas Obsessives, sowas total Drängendes, so das halt fast einen verrückt macht, weil es immer wieder kommt. Dem nicht genug, dieses quasi die Reihenfolge der Sätze und der Reime, ist es auch noch gebunden im Sinne von Hebungen und Senkungen. Es muss also quasi, es gibt 5 betonte Silben und 10 Silben pro Satz. Es ist quasi a rage, rage against the dying of the light. 5. Und das ist immer. Und das macht es halt dann insgesamt relativ schwer. Ich habe versucht, schon einige selber zu schreiben auf in meiner Muttersprache, also Mundart. Und das, wenn man es dann hinbringt, dann ist das ein unfassbar gutes Gefühl. Das ist echt so, wie wenn man ein Haus baut hätte, weil es sitzt halt ewig.
Ja. Aber weißt du, was mich interessiert? Man grundsätzlich, ich finde das, ich kenne das Gedicht tatsächlich und ich finde es wirklich gut und auch die Bauart. Aber während du jetzt das nur mit den Betonungen, mit den Silben und so weiter aufgefasst hast, haben wir gedacht, wir haben doch vor circa eine Stunde, anderthalb, ein Thema gehabt mit, ich mag kein Mathematik.
Ja. Ach so, ja. Ja, es hat dann tatsächlich was von einer sehr strengen, formelhaften Art, die man da einhalten muss. Ja. Also in der Hinsicht, glaube ich, habe ich nur den falschen Zugang immer gehabt zur Mathematik.
Wahrscheinlich. Nur mal ganz zurück zu den Geschichten und so weiter. Also du schreibst grundsätzlich mit Bühnenstücke.
Ich schreibe Stücke, genau. Aber halt auch Kurzgeschichten oder Gedichte. Genau, das ist das, was ich
mache. Also klassische Romane oder Ähnliches in der Richtung?
Lange Sachen noch nicht. Nein. Und Drehbücher ist seit Neuestem auch. Also seit Neuestem eh schon länger. Aber halt so, ich habe jetzt gerade einen Kurzfilm gemacht, also abgedreht einmal mit Freunden und Freundinnen. Madita schreibt zum Beispiel die Musik dafür, die ist gerade in the making. Und den Marvin habe ich vorher auch erwähnt, der quasi der Pendant ist mit Filmkameras. Der hat die Kamera gemacht und schneidet den Film. Und die Beate Kortner hat mitgespielt, gemeinsam mit ihrer Tochter. Und ich habe auch eine kleine Rolle übernommen und habe halt das Drehbuch geschrieben. Genau. Und das ist auch was, das ist halt ganz im Gegensatz zu einer freien Kurzgeschichte, die man halt schreibt, ist ein Drehbuch schon extrem streng in der Art und Weise, wie es formatiert sein muss schon mal. Aber auch was vorkommen soll oder vorkommen darf, ist total spannend. Ich lese da parallel immer Drehbücher und Bücher über Drehbuch schreiben und schreibe dann währenddessen das Drehbuch. Mein Lieblingsdrehbuch überhaupt ist Die Hard.
Also ja, gut, das ist ja grundsätzlich erst fertig geschrieben worden, eine Stunde bevor es Otrat worden ist. Muss man fairerweise dazu sagen, ja, das wissen wir nicht viel, aber es ist tatsächlich.
Aber es ist ein unfassbar gutes Drehbuch. Es ist wirklich, es passiert auf einem Roman, macht aber nichts. Es ist wirklich so, da ist nichts zu viel, nichts zu wenig. Also, es wird alles erzählt. Es ist richtig gut. Und es ist halt die Eigenart von einem Drehbuch ist das, dass man halt nichts schreiben kann, das die Kamera nicht sieht. Man kann nur, vielleicht Geräusche natürlich nur dazu schreiben oder so, wenn die in irgendeiner Weise wichtig sind. Aber im Grunde ist nur das, was die Kamera sieht.
Also ich habe ja an und für sich aufgrund der Tätigkeit von meiner Mutter ja das eine oder andere Auszug lesen dürfen oder Auszug gesehen von diversen Theaterstücken und so weiter. Und ich gehe mir davon aus, ein Drehbuch ist fast ähnlich von Ding.
Es ist komplett anders.
Also im Endeffekt, also nur mal ich als Laie, ich stelle mir vor, okay, ich habe jetzt eine Szenenbeschreibung von dem Shot, den ich machen will. Also unabhängig von der Perspektive. Sondern wirklich nur mal für die Gesamtszenerie, wie zum Beispiel Mutter und Tochter sitzen im Wohnzimmer, fangen zum Streiten an, der eine reiht dann an, rennt dann aus.
Ja.
Aber eben im Prinzip eine szenerische Beschreibung mit, was muss wirklich zum Sehen sein, wo soll jeweils der Fokuspunkt vielleicht sein, von der Perspektive, falls es eine Idee gibt, und halt der Dialog. Und natürlich eine kurze Beschreibung davor oder währenddessen das, der Dialog stattfindet, im Sinne von, was ist leicht schluchzend oder ähnliches.
Regieanweisungen. Ja, also das kann sein, bei Stücken, bei Theaterstücken gibt es keine solchen Regeln wie bei einem Drehbuch. Beim Drehbuch fängt jede Szene an mit einer sogenannten Slugline. Und das ist sozusagen the Motel External Day oder sowas. Also das heißt also, man sagt, man sieht gleich auf dem ersten Blick, das ist ja immer groß geschrieben, wo das ist, zu welcher Tageszeit es ist und es ist ja drinnen oder auch draußen gedrehte Szene. Also, das ist vor allem wichtig für die Produktion.
Eine Kurzbeschreibung, damit jeder sich einstellen kann, ob er dabei ist oder nicht.
Ist Slugline heißt das und da ist halt ganz genau beschrieben, aber in aller Kürze, wo es spielt, drinnen, draußen und Tag oder Nacht sozusagen oder heute Abend oder was. Aber meistens ist es nur Day und Night und Ext oder Int, so fängt es an, External, the Graveyard, Night. Und dann weiß man genau, okay, wo man sich befindet sozusagen. Dann gibt es meistens eine Szenenbeschreibung, also aber halt auch in einer ganz schlichten Art und Weise, am besten nicht blumig oder romantisch aussehen, sondern echt nur the zombie eats the brain, mehr oder weniger. Und natürlich kann man es, wenn man jetzt der Quentin Tarantino ist, nur ausschmücken mit einem Haufen so, das muss man dann in Buchstaben irgendwie zu Papier bringen. Ja, genau. Und dann halt Dialog sozusagen, ja. Aber es gibt eben Theaterstücke zum Beispiel, auf der einen Seite gibt's als Beispiel das Konzert von Hermann Bahr. Ist ein Theaterstück in der Originalfassung von Hermann Bahr geschrieben, da ist, glaube ich, 3/4 Regieanweisung und 1/4 Text. Das ist wirklich so. Es ist quasi Delphine, das ist eine Rolle, die vorkommt, Klammer auf, niedergeschlagen, zögernd, Klammer zu, ja, Klammer auf, Mut, fassend, kurz, Klammer zu, ja, dann Klammer auf, mutig, schnippisch, Klammer zu, ja, und so ist das ganze Stück. Also vielleicht gibt es dann einmal 2 Wörter, die quasi gesagt werden und nacheinander. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Theaterstücke, die halt, ja, modernere Stücke sind halt einfach, die teilweise zum Beispiel komplett ohne Regieanweisung auskommen. Ganz. Also da steht nicht einmal, wo das spielt oder so. Oder weiß ich nicht, da gibt es Stücke von Palmetshofer, der schreibt nicht einmal den Text aus. Das sind einfach so, das sind Sätze, die sind einfach mittens drinnen. So funktionieren die Sätze. Und dann habe ich, und natürlich, und außerdem kann ich ja überhaupt nicht, weil das ist immer so, es ist großartig. Oder die Dia Loa zum Beispiel, eine Berliner Autorin, Dramaturgin, die kommt auch mit sehr wenig Szenenbeschreibung und Regieanweisungen aus, weil es halt einfach auch teilweise nicht. Also kann man jetzt sehr streng sagen und sagen, das ist nicht die Aufgabe vom Autor oder von der Autorin, die Inszenierung reinzuschreiben. Ist halt einfach auch ein neicherer Ansatz fürs Theater, aber das wird jetzt viel zu weit. Es gibt halt quasi sehr strenge Regeln, vor allem in Hollywood, wie ein Drehbuch ausschauen muss. Und da gibt's da einfach, wenn du diese Regeln nicht einhältst, dann lest der quasi als Erster lesen soll, nicht weiter. Der schaut sich die erste Seite an, ist nicht gescheit formatiert, halt auch nicht. Aber wenn es jetzt die üblichen Verdächtigen ist oder Star Wars, man würde es einfach nicht weiterlesen.
Ja.
Weil es so viele Drehbücher gibt, das schon an den.
Das auch, aber deswegen macht mir eigentlich wie sagt man da, so ein bisschen ein Pitch.
Ja, natürlich, genau. Ja, wenn du einen Pitch einmal machen kannst, bist du schon sehr weit vorgedrungen.
Das ist klar. Im Umkehrschluss, was fällt dir leichter? Songs schreiben, so Drehbücher schreiben, wurscht in welcher Form, fürs Theater oder Film oder sowas, oder Kurzgeschichten? Gedichte wissen wir, das ist schwierig.
Ja. Nein, Gedichte ist auch sehr einfach, wenn man sich nicht so ein strenges Korsett anlegt wie beim Villanelle. Ich glaube alles. Die Antwort ist alle, fallen mir leichter. Vor allem, wenn es dann um das geht, es kommt der Stoff ob das jetzt ein Gedanke ist von mir oder ein Gefühl oder das Leben von einer Frau im Mittelalter, oder von einer Frau in der Jetztzeit, so, da, oder von mir. Das muss dann einfach, es gibt ein Thema und das, versuche ich dann, dass ich auf die Art und Weise niederschreibe, die am besten dazu passt.
Okay.
Ich habe jetzt letztens zum Beispiel, war es ein großer, wunderschöner Moment für mich gewesen. Ich mache seit Jahren mit beim Wortlaut-Literaturwettbewerb vom FM4. Das ist jedes Jahr Wortlaut. Und ich habe schon sehr viel geschrieben, ein Märchen erfunden, eine ganz kurze Geschichte, nur 4, 5 Sätze. Und alles dazwischen irgendwie, viele Jahre mitgemacht und bin nie genommen worden. Und dieses Jahr habe ich es geschafft, dass ich auf der Longlist war. Also die besten 20 aus 600 Kurzgeschichten waren meine dabei. Und es hat mich total gefreut. Ich habe sogar ein paar Tränen vergossen, weil ich mich so gefreut habe, dass ich da dabei bin. Ich bin nicht unter die besten 10 gekommen, geschweige denn gewonnen. Aber ich habe persönliches Feedback gekriegt mit, es war eine sehr enge Entscheidung. Und es ist halt einfach dann, wenn es um so knappe Sachen geht, ist halt dann einfach nur, gefällt es die Leute, die Juroren und Jurorinnen oder halt nicht. Und wenn es dann einer nicht gefällt, dann bist du einfach nicht dabei.
Ja, aber ist nicht Kunst generell subjektiv?
Ja, komplett. Weil sonst gab es 50 Shades of Grey nicht.
Ja.
Und sehr viele andere Dinge. Aber es ist immer das Erste, was mir einfällt.
Ja, Glitzervampire und so.
Ja, wenn ein Roman einmal am Handy geschrieben wird, weiß ich nicht, da ist schon... Also ist so weit in der Zukunft möchte ich eigentlich nicht leben. Ja. Okay. Die Frau hat das meiste, das ist ja Fanfiction zu den Glitzervampiren, ist 50 Shades of Grey quasi als Fanfiction zu Twilight entstanden. Und die hat das, wie heißt denn die? Ich weiß nicht genau. Die verfasst hat EL, irgendwas, keine Ahnung. Die hat das offenbar, habe ich auch noch gelesen, irgendwo, am Handy geschrieben, den Großteil.
Ich weiß nur, weil ich den einen oder anderen Autor ein bisschen verfolge. YouTube ist ja, wie wir heute schon ein paar Mal gehört haben, eine sehr interessante Quelle für manche Sachen. Und es gibt wirklich welche, die halt dann sagen, okay, sie schreiben überall, egal wo sie jetzt sind, und selbst wenn es mein Handy sein muss, damit sie halt den Fluss im einbinden können oder die einfach schreiben können, egal wo sie gerade sind, wenn sie Zeit haben, je nachdem, wie es beruflich halt angehängt sind oder so. Ja.
Also da fällt mir was ein dazu. Da heute habe ich echt ein Problem mit Namen, gell? Das ist ein Wahnsinn. Tom Waits.
Der
Musiker.
Der Musiker, ja.
Tom Waits. Ford in seinem, ich sage jetzt einmal, Ford Mustang durch die amerikanische Prärie. sagen wir mal so, ja. Also next gas station in 5000 Meilen oder so. Und dann sitzt er so im Auto und fährt und dann fällt ihm was ein. Also quasi eine Inspiration für ein Lied. Es ist eine Melodie, es ist ein Text, es ist quasi da. Und er bleibt stehen und sagt, das schreibe ich jetzt auf. Und er findet halt irgendwie so keinen Zettel und keinen Stift und dann denkt sich, ja, von meinem Zigarettenpackerl kann ich das rausreißen und da ist halt irgendwie weiß und da schreibe ich es auf. Aber ja, ich habe keinen Stift, das gibt's ja nicht. Und dann denkst du, wie kann ich denn das jetzt schreiben und versucht das irgendwie mit dem Finger, aber da ist der Platz nicht, der reicht nicht aus. Und dann zieht er halt, denkt so, ach so, ja, ich kann mit dem Streichholz quasi, zieht mir jetzt eine Zigarette an und mit dem schwarzen, verkohlten Ende des Streichholzes schreibe ich diese Idee irgendwie notdürftig auf, dass ich nicht vergiss. Und es hat halt dann auch nicht gescheit funktioniert, weil es halt auch, ja, das Papier zu glatt oder was. Und dann hat er sich hingesetzt ins Auto und hat sich gedacht, ja, so, jetzt kann ich entweder durchdrehen, weil ich meine Idee nicht aufschreiben kann, oder, und das ist dann das gewesen, was er gemacht hat, hat sich zurückgelassen und hat gesagt, so, liebe Muse, Folgendes, ich liebe dich, du bringst mir so viel, ich lebe von dem, was du mir gibst, aber F dich, kannst du bitte, können wir uns was ausmachen, ich lasse alles zu, was du gibst, was du mir flüsterst, ich schreibe das auf, ich singe das, ich mache das, ich musiziere das alles, aber bitte, dann, wenn ich die Chance habe, dass ich es aufzeichnen kann in irgendeiner Weise. Das ist sozusagen, man kann nicht dann sagen, ja, es gibt Möglichkeiten, seine Kreativität zu bündeln. Mhm. Oder halt in irgendeiner Weise das so zu machen, dass man nicht immer am Handy schreiben muss oder so. Mhm. oder dieselbe Geschichte kurz gesagt von Stephen King. Das hat Stephen King gesagt, ich habe nie ein Notizbuch dabei, weil die guten Ideen, die bleiben. Mhm.
Stimmt auch wieder, ja. Da hat er absolut recht.
Ja, und das finde ich halt, ja, Stephen King, da muss man sein, dem muss man einfach glauben. Wenn er gerade nicht irgendwie auf 5 Kilo Kokain eine 12-jährigen Orgie beschreibt. Dann hat er doch sehr, sehr viel erreicht schon. Mhm.
Gehen wir einen Schritt weiter. Ich stelle jetzt dieselbe Frage, was ich der Matita auch schon gestellt habe.
Ja.
Wir wissen, dass du ein großer Fan bist von dem Brettspiel namens
Firefly.
Genau. Gibt es daneben auch noch irgendwas, was noch Platz hat?
Ja. Also ich bin ja auch ein großer Brettspiel-Fan. Ich habe zum Beispiel sehr viel schon gespielt, Siedler von Catan. Mhm. Sowohl die alte Version mit den Holzblöcken und so, als auch die Star Trek-Version von Siedler von Catan. Dann, was mir noch als Kartenspiel sehr gefällt, ist Wizard. Mhm. Klassiker, glaube ich, aber der bringt mich in Rage und in Ekstase, wenn ich gewinne oder verliere. Und ich habe einen Freund, das ist der Robert. Der Robert ist jetzt lange Zeit Systemadministrator gewesen auf der Uni, auf der JKU, hat dort da Informatik studiert und ist jetzt aber in den privaten Bereich gewechselt und der ist der Mensch, der die meisten Brettspiele hat, in meinem bekannten Kreis sozusagen. Mhm. Der hat, glaube ich, mehr als der Thalia. Und vor allem eine ausgefallenere. Mhm. Und der hat immer wieder, haben wir gesagt, ja, spielen wir was, und hat dann immer wieder Spiele mitgebracht. Also Sachen, die halt noch nie gespielt gehabt habe bis dahin. Also Carcassonne, also so diese klassischen Brettspiele so. Und da hat er mal eins dabei gehabt, das ist mir jetzt spontan eingefallen, das heißt Tribun. Mhm. Das ist so, es spielt quasi im alten Rom. Ich weiß nicht mehr genau, wie es gegangen ist, aber ich habe das sehr mäng. Ich glaube, wenn man da immer über das hinwegkommt, dass man es nicht kann, das Spiel am Anfang natürlich, dann bin ich für sehr viel Brettspiele zu begeistern. Zum Beispiel, was ich auch voll gern mag, ist das Brettspiel, das Herr der Ringe Brettspiel, das aber vor den Filmen rausgekommen ist. Das heißt, noch komplett eigene Art hat, sozusagen. Eigenes Arts-Konzept, und da spielt man, und das ist auch die Besonderheit von dem Spiel, 4 Episoden aus dem Buch spielt man nach, zum Beispiel Kankras Lauer oder eben auf dem Schicksalsberg, und man spielt gemeinsam, man kann zu 6 kann man spielen, glaube ich. Man spielt entweder in Frodo, in Sam, in Pippin und in Mary oder nur auf 5. Genau, und dann Dick. Dick ist quasi der 5.
Dann weiß ich, welches das ist, ja.
Und man spielt gemeinsam gegen die Zeit, unter Anführungszeichen, weil immer wieder Events sind, wo der Sauron quasi näher zum Schicksalsberg wandert. So das, also ich glaube, man hat so einen kleinen Ortank-Turm, einen schwarzen, und mit dem fährt man quasi immer mehr Richtung Ring oder so auf der Seite. Wenn eben so ein gewisses Event eintritt, dann muss man eben weiter 4 schieben, und selber muss man es eben schaffen, dass man diese 4 Events, also diese 4 Episoden aus dem Buch, gemeinsam schafft und überlebt. Und es gibt halt auch da in Legolas als Helfer und in Aragorn und in Gandalf und so. Das ist ein cooles Spiel, weil man eben nicht gegeneinander spielt, sondern so miteinander. Das ist cool.
Also wenn ich richtig liege, dann ist das von Kosmos, eine sehr quadratische Schachtel.
Ja, genau.
Eine sehr verrufene Schachtel, weil woher kommt der Dick?
Ja, genau. Woher kommt der Dick?
Ja, genau.
Also jetzt einmal der Dick. Was?
Ja, nein, wie gesagt, interessante Wahl. Hätte ich nicht geglaubt.
Mit der Madita zum Beispiel schon so diese Escape Room-Spiele spielt, die einmal spielen auch spannend sein können, so gemeinsam die Rätsel lösen, und das ist auch lustig. Und ja, mit meinen Geschwistern zum Beispiel habe ich voll oft gespielt das Spiel des Lebens.
Ja, okay.
Solche Dinge halt so. Aber was das möchte
ich nicht
so Brettspiele. Was sowas verfürchterlich ist Monopoly oder DKT. Das ist eine Katastrophe. Wenn wir nämlich der Kapitalismus quasi mit Gewalt in die Köpfe gedrückt. Und was ich Monopoly gespielt habe, immer eigentlich, und stehen lassen, und dann nur Hotel dazu eigene Regeln erfunden, dass man länger spielen kann und so. Oh, nein, fürchterlich. Also ich habe die alle verbannt jetzt, weil weil ich einfach finde, dass das nicht geht.
Ich finde es ja recht spannend, weil ja die, man weiß ja, dass die ursprüngliche Idee für Monopoly ja genau konträr zu dem steht, was sie, für was jetzt steht, Monopoly. Und TKD ja eigentlich nur die österreichische Version ist. Und in jedem Gespräch, das ich geführt habe in den letzten 5 bis 10 Jahren, war Monopoly und TKD bis auf eine Ausnahme immer ganz weit unten und am besten im Mistkübel oder schon gar nicht mehr irgendwie in der Wohnung.
Ja, ja, genau. Ich meine, da kann man dann auch viel diskutieren. Es ist ja ein Risiko auch ein arges Spiel, vor allem in der jetzigen Zeit,
ja,
sowas spielen.
Da muss man aber sagen, dass jedes Cosim und jede Konflikt wiedergebende Situation, wurscht, ob das jetzt Herr der Ring oder Ringkrieg ist, ist ja dasselbe in Wahrheit.
Ja.
Jede gewalttätige Konfliktsituation. Natürlich, je näher, dass man sowas in echt ist, desto anders nimmt man das Ganze wahr.
Ja, ja, voll. Ja, so, also ich glaube, ich würde bei jedem einmal mitspielen, bei jedem Spiel.
Mhm.
Wenn ich Zeit kriege, dass ich mir ein bisschen behirne.
Rollenspiele?
Da habe ich, glaube ich, den falschen, die haben mir am falschen Fuß erwischt, die Rollenspiele zu der Zeit.
Das heißt, du bist nicht mit Lanz in einer Runde gewesen? Also,
nein, obwohl ich fast einmal mitgespielt hätte bei einer Firefly-Kampagne.
Ah, okay, ja.
Auf der Buffalo, glaube ich, hat die geheißen, oder sowas. Nur da war ich, das ist dann irgendwie entweder nicht zustande gekommen oder.
Sie war nur sehr Zeit kurz, ich glaube nur 2-mal oder 3-mal und dann war es. Irgendwie sowas war es, ja.
Ja, weiß aber, dass ich ganz lange in meiner Dropbox den Ordner gehabt habe, mit dem Regelwerk und mit allem und auch so einem chinesischen Auszug, quasi chinesisch-englisch, dass man halt auch ein bisschen so in der Sprechweise drinnen sein kann, mit Dong Ma zum Beispiel und solche Dinge. Aber sonst habe ich eigentlich, manchmal habe ich es probiert, ein bisschen, mit so abgeschwächten Versionen, wo halt nur so ein Brett dabei ist, wo man dann so Wege legen kann, Eiche, und halt auch in einen Raum einige kann, und dann, da sind da
Orks. Also die klassischen Dungeon Crawler.
Halt. Genau, so, solche Dinge. Aber das ist irgendwie, das hat mir, ich glaube so, das ist das Diplomatischste meiner Formulierungsfähigkeit, das hat mir auf dem falschen Fuß erwischt.
Mhm. Mein Stiefvater hat mir was Lustiges gesagt, weil ich gesagt habe, ne, was der so, Fasching und so weiter. Er hat jeden Abend Fasching auf der Bühne, er braucht das privat nicht. Und ich glaube, aus dem wird das dann auch kommen bei dir.
Das ist der Grund, warum ich jetzt mich nicht mehr, also lange Zeit nicht so gern verkleidet habe eigentlich. Mhm. Aber jetzt dadurch, dass jetzt irgendwie die Comic-Cons und so wieder größer werden, und es war ja vor kurzem die Wiener Comic-Con und da hat man einen 2-Tages-Pass mit Übernachtung geschenkt zum Geburtstag. Und da sind wir natürlich schon verkleidet gegangen. Und das war, wir haben uns eh kurz getroffen, sehr kurz haben wir uns getroffen, aber dann haben wir uns getroffen. Okay. Und das ist halt schon, ich liebe das. Ich liebe Comic-Cons. Einfach weil jeder einfach sein kann, wie er ist. Und das ist das Allerschönste. Wenn jeder genauso deppert sein kann, wie er ist. Und das ist so, dann sind die Leute, die trauen ja komplett durch und machen hydraulische, also wo es nicht einmal bei dem Last One einfahrt von der Messe Wien reinkommst und so, oder so feine Details und alles. Und jeder kann einfach tun und sein. Das finde ich großartig. Und deswegen bin ich so ein Riesenfan und bin auch voll gern dort gewesen wieder. War richtig super. Viel zu kurz immer und so anstrengend und so viel Leid und alles und so teuer, aber irgendwie bin ich dann einfach gern durchgegangen, bin einfach gestanden, hab geschaut und so, und wenn man es dann auch in Ding angeschaut, in Jack Gleason, der in Baratheon, wie heißt der?
Baratheon, wie hat er geheißen?
Joffrey, Baratheon.
Joffrey,
genau. Das war ein super Gespräch, das der Moderator da mit ihm geführt hat und so. Das war einfach super, war sehr, sehr cool.
Abschließend, wenn Sie irgendwie für Schauspiel oder Ähnliches interessieren würde, weil wir ja schon heute gesprochen haben wegen die Schulen, wie ist da der beste Zugang aus deiner Sicht her, wenn irgendwer sagt, so um 10 bis 15 Jahre, wie, was, wäre da deiner Meinung nach am Scheitern?
Wie man Schauspieler
genau, wenn man die Idee hätte, man will Schauspieler werden oder irgendwas in die Richtung, wo kann man so hingehen, wie kann man sich am besten informieren?
Also, ich kann grundsätzlich sagen, es gibt 2 bis 3 Wege. Das eine ist halt so klassisch, dass man studiert. Da muss man aber in einem sehr engen Zeitfenster sein, weil viele Schauspielschulen quasi zu junge und auch zu alte Personen nicht mehr nehmen. Und zu alt meine ich schon, da ist man mit 26 schon alt sozusagen, weil die ja ganz sehr viele Schauspielschulen eine sehr konkrete Form des Unterrichtens verwenden und da brauchen es quasi noch nicht zu starke Persönlichkeiten. Mhm. Unterstelle ich jetzt einmal mit einem gewissen Unterton, hoffentlich hat man das gehört. Das ist also quasi für junge Menschen, ist das das Richtige? Das ist halt, sie bewerben bei diesen Schauspielschulen und dann halt Bachelor of Arts machen. So. Und andere Möglichkeit ist, dass man sie privat ausbildet, so habe ich gemacht, für Learning by Failing und halt dann hoffen, dass man ein paar Lehrer und Lehrerinnen findet am entlang des Weges, wie im Wolfgang Pampel, aber auch viele andere in Linz, die mir einiges beibracht haben und gesagt haben und gesagt haben, wofür ich sehr dankbar bin, weil ich das jetzt kann so. Und dann gibt's eben da, wenn man das so gemacht hat, die Paritätische Prüfungskommission in Wien und die kann an ein Schauspieldiplom verleihen. Das Ganze funktioniert aber auch nicht so, dass man einfach hingeht und sagt, ich bin jetzt da, ich mache das machen, sondern es ist eigentlich ein dreistufiges Verfahren. Es gibt den Eignungstest, den kann man sich ersparen, wenn man schon auf einer privaten Schauspielschule genommen wurde, weil da muss man auch denselben Test machen quasi, dann oder Prüfung, dann gibt es die Kontrollprüfung und die Abschluss- bzw. Diplomprüfung und da sollte jeweils mindestens, glaube ich, 1 bis 1,5 Jahre dazwischen liegen, dass man das dann auch machen kann. Wenn man schon voll lang was gemacht hat auf der Bühne und man möchte es nachmachen, so habe ich gemacht, kann man die Kontroll- und Eignungsprüfung gleichzeitig machen und kann einem entweder nur Eignung zuerkannt bekommen oder auch die Kontrolle gleich. Und dann erspart man sich sozusagen diesen ersten Zeitraum dazwischen. Hat funktioniert bei mir, worauf ich schon stolz bin, auch, dass das funktioniert hat. Und dann habe ich auch die Diplomprüfung gemacht, habe jetzt einen Zettel, auf dem steht, du bist eins Schauspieler. Jetzt habe ich einen Zettel, wo drauf steht, du bist eins Jurist und du bist eins Schauspieler. Das sind die zwei Wege, die man quasi, wenn man sich bilden möchte und lernen möchte, gehen kann. Oder man sagt einfach, man ist Schauspieler. Es ist kein reglementiertes Gewerbe. Das heißt, das kann jeder tun. Man kann sich bei einer Agentur melden und wenn die sagen, ja, die nehmen wir mal, weil du schaust irgendwie interessant aus oder so, dann passt das.
Also so wie bei der Fotografie halt.
Ja, mittlerweile, genau.
Das bei war der Zeit, Kunstfotografie, ja. Nicht bei der Personenfotografie.
Ja, das war jetzt eine lange Zeit ein ganz reglementiertes Gewerbe und jetzt ist es aber frei, genau.
In Deutschland ist es ein komplett freies Gewerbe
mittlerweile. Ja, das war ja ein Riesenaufschrei, wie das sich verändert hat. Also, ja genau, man kann das so machen. Das ist teilweise natürlich super, weil der Zugang sehr niederschwellig ist. Auf der anderen Seite aber halt es auch sehr viel Schauspieler und Schauspielerinnen einfach gibt und dadurch die Konkurrenz halt einfach unendlich ist und dadurch Lohndumping und so auch immer wieder eine Frage ist.
Ja, sowieso. Wir haben jetzt in Österreich noch nicht die Zustände wie in Hollywood.
Es ist das Lohndumping nicht so arg, man kann aber auch nicht so viel verdienen.
Das heißt, also grundsätzlich war Fixanstellungen am Theater sicherlich nur die, oder halt als fixes Ensemble beim ORF oder sowas wahrscheinlich nur das Vernünftige.
ORF-Ensemble. Ja, also ja, wenn man das mag, zum Beispiel, dann ist ein Ensemble-Stö, also Anstellung, sicher sehr, sehr cool. Das war nie in meinem Kopf, deswegen sage ich es jetzt so vorsichtig. Bin aber auch nicht, das muss ich auch dazu sagen, ich bin nicht der klassische Schauspieler, so wie, weiß ich nicht, Leute, die du jetzt kennst, so vom Landestheater zum Beispiel. Ich glaube, die würden mich nicht nehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite würde ich es aber auch eigentlich nicht unbedingt machen wollen. So. Ich mag das sehr, dass ich bin ja auch weggegangen von der Uni, von diesem Bürojob, weil ich diese freie Zeiteinteilung, so dass ich mich einfach zum Beispiel halt mit dir treffen kann und sitzen kann und viel zu lange über das Leiders reden kann und über andere Sachen. Das kann ich einfach tun. Oder einen Kurzfilm dran und so. Und es geht sich halt, ja, ich habe mir entschieden, auf dass Zeit meine wichtigste Ressource ist. Ressource hört sich fürchterlich an. Mir ist Zeit wichtiger als Geld, viel wichtiger. Ich möchte jetzt nicht arm sein oder mir jeden Euro umdrehen müssen. Und Gott sei Dank habe ich die Möglichkeit, dass ich so viel verdiene, dass ich das nicht muss. Nicht Gott sei Dank. Universum sei Dank. Mir sei Dank. Nein, aber es geht sich aus. Mir ist einfach viel wichtiger, dass ich Zeit habe für das, was ich gern mache und für die Menschen, die ich gern mag und für die Bär. Also auch die Hunde, die ich gern mag, dass ich da Zeit habe. Und da ist das Geld ist wirklich wurscht. Also so wurscht, wie es mal jetzt sein kann, natürlich. Das ist jetzt nicht, wenn ich jetzt warm war, darf ich natürlich nicht so reden.
Ja, sehr klar.
Aber es ist, glaube ich, das ist halt einfach, ja, die Zeit und die Leidenschaft ist so wichtig.
Ich danke dir.
Ich danke dir.